Hallo und herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass. Achter Spieltag in der Fußball-Bundesliga, einer für die Geschichtsbücher. Großer Gewinner bisher, muss man sagen, Borussia Dortmund. Gestern 5:2 Sieg in Berlin und dieser Mann ist einfach unfassbar. Erling Haaland, der jüngste Viererpacker aller Zeiten in der Bundesliga-Geschichte. Und als er seine Arbeit erledigt hat, kam der nächste, der jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten. Gerade mal 16 geworden, Youssoufa Moukoko. Goldene Zeiten also für den BVB. Und so spannend, im Moment war es lange nicht in der Liga. Die ersten vier trennen nur 2 Punkte. Liegt natürlich auch daran, dass die Bayern gestern zu Hause gepatzt haben. Nur ein 1:1 gegen Werder Bremen. Und die große Frage ist, dass die Nachwehen der Länderspielwoche. Apropos Nationalmannschaft. Es wird langsam einsam um den Bundestrainer, um Joachim Löw. Viel Kritik musste er einstecken, muss jetzt liefern. Am 4.12. die große Analyse und dann wird auch entschieden, wie lange darf er noch weitermachen. Das werden wir diskutieren in den nächsten 2,5 Stunden mit meinen Gästen. Ich freue mich ganz besonders, er hat nämlich alles gewonnen. Ich glaube alles, wirklich alles. Unter anderem ist er Weltmeister und Champions-League-Sieger Jürgen Kohler. Jürgen, hallo, grüß dich. So, die Sportchefin der Berliner Morgenpost. Ne? Kennt sich natürlich bestens bei der Hertha aus. Ne? Alexandra Groß. Alexandra?
Guten Morgen.
Zu meiner Linken, unser Sport1-Experte, der Mann der Freistöße. Nee, stimmt gar nicht, doch, ne? Mario Basler, du konntest alles, genau. Mario, hallo.
Guten Morgen.
Der Fußballchef der Bildgruppe ist auch da, Christian Falk. Christian, hallo, grüß dich.
Servus aus München.
Und von unserer Chefredaktion von Sport1, Dirk Seemann. Dirk, hallo. Moin.
Morgen.
Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. Marcel.
Morgen.
Alles gut?
Soweit, ja? Den Umständen entsprechend.
Dann lasse ich dir jetzt wieder auch ein kühles Getränk gleich wieder servieren, wie immer an diesem frühen Morgen natürlich alkoholfrei. Und das kennst du auch. Ich gehe rüber zu Laura. Hallo, Laura. Grüß dich.
Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Die deutsche Nationalmannschaft wird uns heute definitiv noch beschäftigen, weil ja die ganze Woche so nach diesem 0:6-Debakel gegen Spanien sind viele Fragezeichen aufgeploppt. Und die große Analyse hat Thomas gerade schon angesprochen. Da geht es eben dann auch um die Zukunft vom Bundestrainer von Joachim Löw. Wir stellen deswegen auch die Frage der Woche. Hilft jetzt nur noch ein neuer Bundestrainer? Rufen Sie uns an 01379 011 011, die Telefonnummer. Und wenn Sie das Dopafon heute benutzen werden, dann lohnt sich das doppelt, denn Sie können dieses Doppelpassbuch gewinnen. Dreimal verlosen wir das Ganze, auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, falls Sie noch ein paar Ideen brauchen. Da stehen einige Geschichten rund um diese Kultsendung drin. Also es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Wie gesagt, auf sport1.de, da können Sie natürlich auch wie gewohnt abstimmen. Momentan, das sage ich schon mal vorweg, 93% der Meinung, dass eben der Bundestrainer nicht mehr der richtige Mann ist. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
Dankeschön, Laura. Und an guten Tagen spielt Borussia Dortmund den attraktivsten Fußball der Liga. Das wusste man ja schon. In Berlin hatte der BVB gestern eine so überragende zweite Halbzeit, dass reihenweise Rekorde purzelten. In der Tat ein Fall für die Geschichtsbücher.
Vorbereitung für einen geschichtsträchtigen Moment. Punkt 22.17 Uhr kommt ein 16-Jähriger ins Spiel. Youssoufa Moukoko ist der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte. Mit Moukoko treibt der BVB seinen Jugendwahn auf die Spitze. Mann des Spiels ist trotzdem ein anderer Rekordhalter. Erling Haaland schießt die Hertha im Alleingang ab und wird zum jüngsten Vierfach-Torschützen der Bundesliga-Geschichte. Haaland trifft in Berlin so oft und so schnell, dass manche kaum noch mitzählen können. Das waren 3, oder? Falsch geraten. Was, 4? Ehrlich? Haaland spielt den eigenen Trainer schwindlig. Und Dortmund hat inzwischen eine Rasselbande beieinander, die an guten Tagen die Bundesliga-Konkurrenz schwindlig spielen kann. Und Reina, Bellingham, Haaland und Moukoko haben alle langfristige Verträge. Da reift ein Team der Zukunft heran, ganz nach dem Geschmack von Hans-Joachim Watzke, der sich mittelfristig mit Platz 2 nicht mehr zufrieden geben will.
Bayern ist die beste Mannschaft der Welt aktuell, das muss man nicht klein diskutieren. Und trotzdem sind wir ihnen deutlich näher gekommen.
Und zwar auch wieder in der aktuellen Tabelle. Haaland hat übrigens jetzt 23 Tore in 22 Spielen geschossen. Noch ein Rekord. So eine Quote hatte nicht einmal Gerd Müller. Und so lässt sich schon heute eindeutig feststellen, das Team der Zukunft schreibt schon in der Gegenwart ziemlich oft Geschichte.
Wie oft, Marcel, schreiben Sie Geschichte schon, aus deiner Sicht?
Ich,
ich sehe da einen kleinen Fehler in dem Satz. Oder ja, zwei. Das Team der Zukunft. Also das wüsste ich, wenn die die nächsten, wenn die die nächsten 10 Jahre zusammen, na 10 ist ein bisschen viel, aber sagen wir mal 5-6 Jahre zusammenblieben, würde ich sagen, da reift was ran. Da können sich die Bayern in 5 Jahren, 4-5 Jahren, werden wir es mal sehen. Ansonsten war das hinreißend, aber nichts Neues. Wenn sie gut spielen und wenn es so läuft, spielen sie den sexiesten Fußball in der Liga. Aber es gibt zuweilen dann auch Gegner, die das anders beantworten. Und dann müssen sie mir erst mal zeigen, dass sie das dann auch hinkriegen. Wenn sie das hinbekämen, was aber bei so jungen Spielern nicht so einfach ist. Und da schließt sich der Kreis. Wir werden sehen, dass es, wenn es so läuft, kaum was Lustigeres gibt, als denen zuzugucken, ist klar.
Dirk, du hast das Spiel gestern kommentiert.
Ich würde es ein bisschen,
was war dein Eindruck?
Ein bisschen positiver sehen als Marcel, glaube ich, weil ich denke, dass sie zumindest alle Pflichtaufgaben in dieser Saison erledigt haben. Augsburg nehmen wir mal raus. Aber die anderen sind jetzt in der Champions League, sind sie okay dabei. Das heißt, das ist mal die Basis, um mit den jungen Burschen auch aufsetzen zu können. Weil die Spiele musst du gewinnen, auch gestern. Das war ja gar nicht so einfach. Die erste Halbzeit war wirklich für die Hertha im Prinzip. So ein kleiner Punktsieger plus dem Tor. Und dann musst du so kommen. Und das haben sie überragend gemacht. Und wenn ihnen das gelingt, dann wird ihnen auch mal ein Hieb gegen die Bayern gelingen. An einem guten Tag, Marcel, sei doch ein bisschen
optimistisch. Ja, ich bin doch dabei. Nochmal.
Das hat Aki Watzke doch auch gesagt.
Zum Niederknien.
Die Ergebnisse werden ja knapper. Oder die Niederlagen gegen die Bayern. Was kann man erwarten von dieser Mannschaft, Jürgen? Was glaubst du?
Also nach vorne spielen sie natürlich einen sensationellen Fußball. Ich glaube, das sucht in der Bundesliga wahrscheinlich auch seinesgleichen. Die Problematik findet halt hinten statt. Und wenn dann eben die Luft eben dünner wird, wenn man gegen Mannschaften spielt, die gelernt haben, sehr gut zu verteidigen und dann auch so Spitzen setzen können im Gegenangriff, dann ist diese Mannschaft auch anfällig. Und das ist das ganz große Problem, ja, dass sie diese Anfälligkeit dann eben auch besitzen in wichtigen Spielen. Jetzt hat die Bundesliga mal angefangen. Ja, so ganz genau weiß man nicht, wo die Reise hingeht.
Okay. Was fehlt noch zu den Bayern, Christian?
Der Beitrag hat ja gesagt, Geschichte geschrieben. Geschichte schreibt man nur mit Titel. Also gerade wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, waren vielleicht nicht so viele Spieler da, die wirklich gezeigt haben, dass sie gewinnen wollen. Also, und da ist seit der Haaland eigentlich der Riesenunterschied. Da hast in jeder Aktion, in jeder Sekunde gespürt, der hat sich gewehrt, der hat sich dagegen gestemmt, der wollte unbedingt gewinnen. Dann Emre Can, den ich da hinten ein bisschen verschenkt sehe, der hat auch versucht, da anzutreiben. Aber bei den anderen Spielern hatte ich in der ersten Halbzeit schon wieder das Gefühl, das könnte wieder so ein Spiel werden. Bayern patzt und sie schaffen es nicht. Und sie hatten dann wirklich eine super zweite Halbzeit, aber auch wieder durch Einzelaktionen von Haaland, der das wirklich wieder wunderbar gemacht hat. Und wenn das auf dem Platz ist, wenn das alle ausstrahlen, dann schreibst du Geschichte.
Was, ja, das sind 3 Euro.
Wir schauen uns die Dinger ja nochmal an. Also Einzelaktionen waren das nicht von Haaland. Der wird zum Teil brillant eingesetzt, über längere Passagen sogar in der Partie jetzt. Der
aber hat bestimmte Durchschlag. Aber er bestimmt, wo der Ball hinkommt.
Das ist richtig, aber sie spielt es auch so auf ihn ab. Hat auch Brandt
also nicht die
danach.
Anderen, sondern er gibt die Richtung vor. Er läuft dahin, wo er den Ball haben möchte. Und das macht er perfekt. Und Haaland ist eben ein Ausnahmespieler, ja, den man in so jungen Jahren eigentlich gar nicht erwarten kann. Ja, so, das gibt es ganz wenige. Das ist ein Extraklasse-Spieler und mit so Extraklassenspieler kannst du natürlich auch Meisterschaften gewinnen. Und die Bayern haben eben 2, das ist der Manuel Neuer, ganz hinten drin und ganz vorne mit dem Lewandowski und das ist der Unterschied. Und das hat aus meiner Sicht hat das Dortmund noch nicht.
Aber wenn sie immer so viele Tore schießen, Mario, ist doch alles in Ordnung. Ne? Dann können sie hinten noch ein bisschen schwächeln.
Ja, ich meine, du schießt natürlich auch nicht in jedem Spiel erstmal 5 Tore. Und dann muss man ja auch sagen, er hätte auch nicht unbedingt jetzt einen Gegner, den man im Moment ernst nehmen muss. Ne? Ich meine, das weiß die Alex wahrscheinlich auch besser.
Alex das gleich beantworten,
ja. Also für mich war ja das Spiel jetzt keine große Überraschung, dass das Dortmund gewinnen muss. Ne? Für mich war die größere Überraschung, dass Bayern nicht gewonnen hat. Aber es wird ja hier viel schon gesagt. Natürlich, die haben eine tolle Mannschaft, die haben eine junge Mannschaft. Das ist sicherlich, wenn sie, so wie es Marcel sagt, und da bin ich voll bei Marcel, man darf ja nicht vergessen, Dortmund ist ein Aktienunternehmen. Kommt irgendwann einer und sagt für Haaland, wir zahlen 120 Millionen, dann müssen sie verkaufen. So, und die Mannschaft wird keine 5, 6 Jahre zusammenspielen. Das ist so sicher wie das Abend der Kirche. Und deswegen bin ich eher bei Marcel wie bei Dirk, weil einfach die Probleme werden kommen, wenn die Spieler immer besser werden, werden große Vereine kommen.
Aber jetzt hat Rainer zum Beispiel bis 2025 verlängert.
Oh, süß. Und damit bleibt er bis 25.
Wer war das? Rainer?
Ja.
Da bin ich bei Marcel auch wieder. Das sind Verträge, klar, die müssen.
Nein, das Schöne ist doch. Kurz dazwischen. Das Gute bei Dortmund ist doch bei der Führung, dass sie das akzeptiert haben. Der Aki Watzke muss sich natürlich in so einer, vor so einem Gremium muss er sich hinstellen, sagen, es war doch nur noch 2-3 verloren. Gestern 5 Tore, wenn die nur 3 schießen, gewinnen sie es immer noch. Es geht darum, solche Spiele zu gewinnen, Mund abputzen und fröhlich weitermachen. Aber sie wissen doch, dass dieses Modell alternativlos. Haaland wird gehen, Sancho wird hoffentlich nicht schon im Winter gehen. Sie können inzwischen besser gegenhalten, weil sie sich in der Champions League festgespielt haben. Da ist eine Basis da. Aber um solche Spieler zu halten und daraus dann ein Team zu machen, das in 2-3 Jahren die Bayern wirklich mal schnappen kann. Wenn du dir das 2-3 gegen die Bayern noch mal vor Augen führst, war ein prima Fußballspiel und die Bayern waren genau um das Stück besser. Und die Jungen haben ein bisschen gestaunt auch.
Entschuldigung. Ja, aber dann drehen wir es doch mal um. Die machen es aber gut. Sie bekommen ja erstmal diese jungen Spieler auch, ne? Also der BVB. Ne?
Auf jeden Fall.
Das muss ich auch erstmal schaffen.
Aber auf jeden Fall, um noch mal auf das Spiel von gestern einzugehen.
Gut, Hertha war ein dankbarer Gegner, danach auch gesagt, sagst
du? Die erste Halbzeit war gar nicht so leicht, um bei Hertha anzutreten. Hertha hat eine Steigerung. Gerade hinten haben sie jetzt mit Boyata und Alderete ein bisschen Stabilität. Die haben das erste Halbzeit richtig gut gemacht. Und dann trifft Haaland 2 Dinger nach der Pause. Und dann bricht die Abwehr von Hertha auseinander. Und der flügt da durch, ist am Morgen noch ausgezeichnet worden als Golden Boy. Flügelt ja auch vielleicht auch noch so ein bisschen. Also ist ja wirklich, Dortmund ist der Gewinner des Spieltags. Das muss man ganz klar so stehen lassen. Und natürlich holen sie die Jungen. Und dass Lucien Favre mit jungen Leuten umgehen kann, und da werden wir im Laufe der Sendung mit Sicherheit noch drüber reden, weil es gibt noch einen anderen jungen Spieler, der gestern für Furore gesorgt hat. Dass er das kann, das hat er ja unter Beweis gestellt.
Die Juniorentruppe hat übrigens erst gespielt, als das Spiel schon entschieden war. Sancho, Reina, Moukoko und Bellingham waren alle auf der Bank. Also das sind ja für mich 4 dieser jungen Burschen, die du eigentlich auch bringen kannst.
Sancho ist ein bisschen außen vor sogar im
Moment. Die haben gestern gar nicht so eine Rolle gespielt. Ja, Moukoko war ja mehr symbolisch schon fast. Ja. Also das ist ja, und deswegen vielleicht bringen es ja auch die anderen dann und können dann die Jungen nicht immer die Last auf die Jungen abwälzen und nur die Story erzählen von den Jungen. Und dann, wenn die Verantwortung mitziehen, Can war gestern cooles Beispiel. Super Szenen, gerade nach dem Nationalmannschaftsauftritt. Ich schätze, da reden wir noch drüber. Haben wir uns so einen gewünscht hinten, ja? Und deswegen sehe ich das wirklich, das sehe ich insgesamt positiver. Also nur auf die Jungen zu gehen.
Jürgen hat ja eben schon gesagt, die Defensive macht ihm ein bisschen Sorgen. Wir schauen mal auf die Führung von Hertha. Weil die Berliner haben das eigentlich ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit, ne? Oder?
Ja, die haben es ganz gut gemacht. Die Dortmunder waren übrigens mit praktisch 7 defensiven Kräften auf dem Platz. Ja, der hat mit Meunier noch gespielt.
Dann, und auch in Überzahl bei dem
Spiel. Ja, und dann sind sie in Überzahl. Da stehen aber dann 6 um den rum, um den Kunja.
Guck mal, langer Ball einfach.
Ich glaube, das wird auch noch irgendwie gezeigt. Und dann keiner aber im Ansatz in der Nähe, ja.
Und ich glaube, also, das ist halt das Problem, dass Emre Can überhaupt da hinten spielen muss, weil sie einfach da zu wenig Qualität haben. Hummels hat die Qualität, ist nicht mehr so schnell, deshalb brauchen sie ihn da hinten. Aber gestern hat man ja auch gesehen, wie sehr Emre Can eben als dieser Leader, der diese Jungen führen könnte, im Mittelfeld gebraucht wurde. Der hat da unentwegt das angetrieben, hat ihn nach vorne gescheucht, er war lautstark, er war auch der lauteste Spieler auf dem Platz. Aber dafür ist er eigentlich nicht geholt worden. Er sollte eigentlich die Achse im Mittelfeld verstärken, damit man da den Leader hat. Und nur so funktioniert es, so ist es auch bei Bayern, wenn du einen Müller in der Mitte hast, der kann da lenken. Und wenn du solche Abwehrprobleme hast wie Dortmund und den dann hinten brauchst, ist halt schade.
Aber nur mit einem Leader geht es auch nicht. Geworden.
Und also ein Leader zu haben geht auch nicht. Eine gute, eine Top-Mannschaft, wenn du heute international richtig gut mitspielen willst, reicht ein Leader nicht. Du brauchst 3, 4, um eine gewisse Qualität innerhalb der Mannschaft auch hochhalten zu können. Die Qualität, die Dortmunder natürlich auch im Training besitzen, das ist natürlich auch ein Plus jetzt, ja, weil sie natürlich eben durch diese offensive Spielweise und durch diese Technik, die Jungs besitzen, durch diese Dynamik, Schnelligkeit und so, da wirst du natürlich auch gefordert im Training. Und das nivelliert sich dann auch nach oben. Aber wenn du bloß einen Häuptling hast in einer Mannschaft, kannst du im heutigen Fußball international nicht mehr bestehen.
Ich glaube,
ist nicht möglich.
Aber du könntest diese Achse natürlich heraus. Aber du hättest ja diesen Hummels, auch dafür ist er geholt worden. Du hättest einen Emre Can davor. Und ich glaube, Haaland, da brauchen wir jetzt nicht über das Alter sprechen, der hat jetzt schon den Charakter. Ich meine, du hast es gesagt, der fordert den Ball mit seinen Laufwegen, der zwingt die Spieler, dass sie dahin spielen. Und wenn das Favre schafft, herauszuarbeiten, dann können diese Sanchos, die natürlich jetzt keine Leader sind, ihr Spiel da draußen spielen. Aber diese
Achse die Frage, ob schon alle auf ihn hören, natürlich. Das kommt immer noch dazu. Ne?
Ich glaube, mit den Leistungen zementierst du deinen
Kabinenplatz. Leistung bestimmt Einfluss. Ja. Das ist aber so. In jeder Mannschaft.
Gut.
Aber was mich wundert, würde mich mal gerne interessieren, auch an Jürgen Kohler vielleicht mal die Frage, irgendwie auf zwei verschiedenen Sendern war gestern Abend Lucien Favre danach zu hören. Und er wurde natürlich danach gefragt, dass sie jetzt den Anschluss an Bayern haben, weil Bayern zwei Punkte hat liegen lassen. Und beide Mal hat er sich gewundert und gesagt, ich will von Bayern nichts hören. Was ist das für ein Zeichen? Also ich finde das auch ein bisschen so in die Mannschaft rein. Gerade jetzt muss er sein, na klar, jetzt sind wir dran.
Ja, wenn du wahrscheinlich so genervt bist von den Bayern, weil du sie nie kriegst, dann dem Favre kann schon sein, dass er es nicht mehr hören möchte. Ne? Nein, Jürgen, sag mal, was glaubst du?
Ja, ich glaube, der Ansatz und der Anspruch von Borussia Dortmund muss immer sein, einen Titel zu holen. Ob das jetzt in dieser Saison klappen wird, das wird man sehen. Ich meine, die Saison ist ja auch noch relativ jung. Ja, also wir können ja noch gar nicht so Standortbestimmungen machen. Ich glaube, so eine Standortbestimmung kannst du am besten machen, so nach der Vorrunde.
Ja.
Ich glaube, dann hat man schon irgendwo einen Anhaltspunkt, wo man auch gewisse Dinge besser einordnen kann. Ja, aber ich glaube, dass man gut beraten ist, die Ziele nicht zu niedrig zu halten, ja, sondern ein Sportler, warum spielt der Fußball, warum spielt ein Hockeyspieler Hockey? Ja, weil sie Titel gewinnen wollen. So, und ich glaube, dass das ein Selbstverständnis geworden ist bei Bayern München. Und das ist die ganz große Stärke bei Bayern München. Die haben auch mal schlechte Spiele, aber dann hast du eben 3, 4, 5 wichtige Spieler, die dann eben auch Spiele entscheiden und auch enge Spiele entscheiden. Und da gewinnst du halt mal 1-0 und der Neuer holt halt mal 6 Stück aus dem Winkel raus. Ja, hast du 1-0 gewonnen und da fährst du nach Hause.
Aber ist denn
das meine ich halt auch damit, ja, wenn du den Spielern immer wieder lieferst, ja, wir müssen nicht und ja, wir schauen mal.
So ein bisschen Alibi meinst du?
Ist ja, das dann? Ein Alibi will ich nicht sagen. Ich meine, das ist natürlich auch unter Bedacht, weil die Dortmunder, ich glaube, vor 3 Jahren hatten sie mal 9 Punkte Vorsprung. Ist das richtig, vor 3 Jahren? Und dann sind sie natürlich auch eingefangen worden von überragende Bayern, die dann eben natürlich in so einen Flow reingekommen sind. Das kann da bei Bayern München natürlich immer passieren, weil Bayern hat eben diese Qualität. Eben weil der zweite Platz bei Bayern eben nichts zählt. Und das ist so eine DNA, die haben die in sich. Und deshalb sind die auch so stark. Und ich finde, in der Liga wird sich zu einfach gemacht, ja, wir wollen nicht angreifen. Ne? So, wir sind zufrieden, wenn wir
Zweiter wird
oder Dritter oder Vierter, kommt in die Champions League in die Euroleague. Ne? Ja, ich finde schon, dass man einfach den Anspruch haben sollte für jeden. Das muss man nicht immer nach draußen tragen. Also da bin ich d'accord, das muss man nicht immer. Aber intern muss man schon ganz klar sagen, hey Männer, wir wollen, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und da müssen wir alle dafür Gras fressen, laufen, alles rausholen, alles rauspfeffern, was man drin hat.
Gras fressen? Nö. Ja. Nö. Ich wäre auch dafür.
Gras fressen. Das ist ein geflügeltes Wort, wolltest du sagen. Das an der Stelle. Jürgen ist immer schwierig mit Zahlen, glaube ich.
Das ist ja der Favreismus, den wir kennen. Das ist ja immer diese Stapelei der letzten Jahre, die uns das schwer macht, daran wirklich zu glauben, dass die Großes vorhaben. Aber These jetzt, vielleicht kommt es ja der verhältnismäßig jungen Truppe, die spielen ja zumindest eine wichtige Rolle, sogar entgegen, dass sie Corona-Spieler haben. Die haben nicht die Bayern haben die Erfahrung, jedes Spiel mit Monsterdruck, 80.000 haben die auch zu Hause. Aber vielleicht tut es denen besser, wenn dann nicht so viele Leute jedes Spiel gucken. Und du bist mit 4, 5 jungen Leuten, die das noch gar nicht, die kennen das noch nicht jahrelang. Mukoko hat, weiß ich wie viel, bis jetzt seine höchste Zuschauerzahl war wahrscheinlich 11.000 oder was.
Ja, und vor allem, man hört, also wir haben mit dem Reporter vorher nochmal telefoniert, was ganz groß entscheidend ist, du hörst auf einmal den Favre im Stadion. Den
Favre hast du gestern super gehört.
Und die Spieler hören den Favre auch. Er hat ja wirklich so eine leise Stimme, also sieht auch die Führung beim vollen Stadion, hören die Spieler den Favre nicht. Plötzlich kann der aktiv coachen. Das ist natürlich
trotzdem
schon mal ein riesen
Vorteil. Christian, nach dem Spiel war er ein bisschen verwirrt. Ne? Wir gucken nochmal auf diese Szene, also wir haben es ja eben im Beitrag auch schon gesehen. Ne? Er wurde schwindelig gespielt von seinem Erling Haaland. Also, wunderbare Szene. Ja, wie viel hast du jetzt gemacht? 3, 4, 5, wie auch immer. Also darüber reden wir gleich und dann natürlich, ob er wirklich vor einer Weltkarriere steht. In der 85. Minute kam er dann rein, Moukoko Also, darüber reden wir gleich. Kurze Pause. Bis dann. Wieder zurück beim Check 24, Doppelpass und unser Phrasenschweinbeauftragter Mario Basler muss erstmal Geld einsammeln.
Herr Kohler, bitte rein, Dreier und hier links von mir auch bitte rein, nicht Herr vergessen, Basler. Männer.
Das gibt's so wohl nicht.
Ja. Ihr könnt auch vier reinschmeißen, weil er so lange gewartet hat.
Ja, du hast ja gesehen, er kommt auch nicht mehr so ganz schnell aus dem Sitz raus.
Ja, wir werden ja auch älter.
So, zurück zum Spiel. Hertha gegen den BVB. Dirk, wie gesagt, du hast das Spiel kommentiert. Wir schauen aufs 1-1. Gleich nach der Pause, ne? 47, das war natürlich
gleich nach der Pause und da eine klasse günstig. Passage. Achtung, mein Liebling an der Situation ist der Pass von Reus, der hier das Ding in den Lauf legt. Überragend. Und dann wissen sie, wo der Haaland steht. Und das haben sie auch zugegeben, dass sie ihr Training in der Offensive auf den abstimmen.
Die in Blauen haben was gemacht in der Zeit?
Ja, ich wollte
Jürgen geguckt.
Aber alle, die sind ja alle da. Das ist ja kein Konter. Was machen die ganze Zeit da? Alle jetzt.
Die in der Mitte vor allen Dingen.
Naja. Man hatte ihnen das mit dem Neuner nicht erzählt in der Mitte. Da
Begleitschutz.
Ja, Begleitschutz und auch vorne der auf dem 5-Meter-Eck, da muss schon der Erste eingestehen.
Stehen beide
verkehrt, beide auf gleicher Höhe, genau. Und dann kannst du das Ding natürlich nicht verteidigen. Dann ist der Pass einfach gut gespielt. Ne? Normal musst du ein bisschen versetzt stehen, einer ein bisschen tiefer, einer ein bisschen weiter rein. Dann passiert nichts.
2-1. Da war er wieder zur Stelle. Mario vielleicht mal. Hier, guck mal, wieder ein Konter.
Ja, ich meine,
das ist ein Konter. Konter, ja.
Das ist ein Konter. Also ich meine, das richtig schnell. Muss man ja auch in Berlin mittlerweile wissen, ne, dass die
Dortmund
natürlich auch. Wobei ich sage auch mal, den Ball könnte man vielleicht auch halten, ne, als Torhüter. Ich glaube, Manuel Neuer hätte den gehalten.
Das war ein tierisches Pfund.
Was war das?
Ich habe das nachgemessen gestern, 105 km/h. Das ist schon ziemlich schnell.
Aber hier natürlich.
Aus 8 Metern. Also bitte.
Der Spieler spielt auf Abseits und
hebt doch die Hand dann.
Ne? Hebt die Hand und in so einer torgefährlichen Situation, entweder musst du da mitgehen
so ein Stück.
Ja, oder musst du halt einen halben Meter weiter rausgehen.
Aber da geht so ein Stück an der Hand vorbei. Genau das erste Tor.
Aber du kommst gar nicht mehr ran, so schneller kann er nicht runter.
Erste, zweite Tor kriegt Manuel Neuer, kriegt das nicht, bin ich sicher.
Aber der Laufweg ist unfassbar.
Das stimmt.
Der hat ein Gespür für die Räume und der Abwehrspieler hebt die Hand, als es lang vorbei ist. Dann merkt er.
Nee, er merkt auch, er kommt nicht mehr hinterher.
Ja, nie mehr. Ist alles vorbei schon.
Sein Antritt hättest du messen sollen, das hätte mich mal interessiert.
Der ist beim nächsten Tor noch besser. Aber du hast bei dem, eigentlich war der Brandpass ein bisschen Tick zu kurz. Den muss er sich sogar noch holen, den Ball. Ja? Und dann geht er noch. Also der hat wirklich, er hat einen Bock, Tore zu schießen, das macht Freude.
Wobei, Brand durfte ja auch, ne? Ganz in Ruhe das ganze Feld mit Ball mal entlanglaufen. So, und du hast angesprochen, dann kam das nächste Tor.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, das 1-1 haben wir gesehen, das 2-1 und natürlich wollen wir uns auch das 3-1 von Erling Haaland anschauen. Übrigens ein lupenreiner Hattrick, der ihm da gelungen ist. Alles in einer Halbzeit, alle hintereinander die Tore gefallen. Und da sieht man auch gleich nochmal, wie schnell der lange Bursche ist. Also zwischenzeitlich 35 km/h. Also es war schon ordentlich, wie er da... Die Jungs hat stehen lassen, also du hast gerade gesagt, Dirk, der hat richtig Bock, Tore zu schießen und es gelingt ihm eben auch richtig gut. Seit seinem Wechsel zum BVB hat nur Robert Lewandowski bislang mehr Tore erzielt, also Erling Haaland 23, Robert Lewandowski 26. Und wenn wir uns die Torschützenliste momentan anschauen, da ist Erling Haaland auch noch ein Tickchen hinter Lewandowski, 10 Tore hat er bislang erzielt, Lewandowski 11. Er ist aber sehr nah dran.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Mario, wir gucken noch mal drauf. Und dann
sag,
was du kritisieren hast, bitte.
Ja. Das Platten
hat er den Pass gespielt. Ich glaube, ist das Albarete?
Also ich meine, das einzige Gute an dem ist, dass er orangene Schuhe anhat. Ja. Ich meine, das sieht man wenigstens. Aber also Jürgen, ich meine, du warst auch nie der Schnellste, aber sogar du hättest wahrscheinlich...
Doch,
ja. Ist das so? Nein, aber das ist ja wirklich, muss man sagen.
Ist er zu langsam? Ja, Alex?
In dem Fall ja. Und
also das ist ja offensichtlich.
Aber ihr müsst mal gucken, haben natürlich auch.
Ja, aber ist trotz allem.
Spekuliert drauf, ne?
Und ja, Thomas, aber bitte. Ich meine, klar, der hat natürlich eine Grundschnelligkeit, auch Haaland. Aber der Abwehrspieler, ich meine, darf man nicht böse sein. Das ist
so ein Abwehrverhalten wie... Moment bei Hertha jetzt auch in einigen Spielen gewesen. Wenn sie dann in Rückstand geraten, dann sind die wie paralysiert hinten. Und das ist ganz erstaunlich. Das ist auch eine Sache, da muss Bruno Labbadia auch ein bisschen ran, psychologisch.
Das 4-1 vielleicht da ein gutes Beispiel für.
Also war es ein bisschen...
Da sind sie dann auch gedanklich nicht mehr, ne? so schnell wie
gelähmt. Also fast, man könnte fast sagen, ein bisschen wie gelähmt. Und das kann ja nicht sein. Also
jetzt übrigens wieder Haaland hier dabei. Ne? Irgendwie ist er überall dabei, hat man das Gefühl. Ne?
Guck mal, die werden ausgespielt, ausgetanzt.
Ja. So wie im Training. Ja.
Und das haben sie in der ersten Halbzeit einfach so ganz anders gemacht. Also das sind ja wie zwei verschiedene Abwehr. Aber
die, in Berlin sagen sie auch, die haben so einen guten Kader.
Haben sie
auch Zeit, aber wie viel Zeit haben die denn noch?
Naja, also ich denke mal, dieses 3:0 in Augsburg, das war ein Brustlöser. Davor war es wirklich völlig verschlafener Einstieg in die Saison. Das hat Preetz ja auch eingeräumt. Wenn sie das nicht gehabt hätten, würden wir heute eine Trainerdiskussion mit Sicherheit führen.
Naja, wie viele Punkte haben sie?
Ja. Brustlöser? Hm? Brustlöser?
Ein Wort.
Das, nein, das ist keine Phrase hier.
Ja, aber da kann man aber schon mal 2 Euro wenigstens reinmachen. Also für einen Brustlöser. Was ist denn das, ein Brustlöser?
Auf jeden Fall war der Sieg extrem wichtig, um eben nicht das Labbadia in die Infos.
Aber 7 Punkte nochmal, das ist
ja. Ja, 7 Punkte, natürlich. Und wenn du jetzt die Tabelle anschaust, jeder holt mal einen Punkt, dann stehst du ganz schnell auf dem Relegation respektive Abstiegsplatz.
Ja, beziehungsweise diese Heimschwäche. Das Defensivverhalten der zweiten Halbzeit, da gibt es eigentlich nur eine blau-weiße Truppe, die in der Bundesliga das spielt im Moment und sehr, sehr, sehr sauber, über 90 Minuten sogar kann. Und die Berliner haben es über 45 Minuten hingebracht. Also du siehst ja, die Ausschnitte sind so 15, 20 Sekunden lang ungefähr für gewöhnlich. Und da ist keiner, in der Zeit passiert nicht einer, der in einen Zweikampf richtig reingeht bei keinem der Tore. Das ist schon verwunderlich, ja. Weder 30 Meter vom Tor, noch 20, noch im Strafraum. Das ist schon, also einfach zu wenig, ja.
Das Projekt Hertha zündet noch nicht so richtig, Marcel.
Das ist die Untertreibung des Tages, würde ich sagen.
Ja, das kann ich Projekt, noch fragen,
das
was
wird
ich will,
seine ne? Zeit, das wird sicher auch seine Zeit brauchen, aber das ist so, das hilft natürlich keinen Millimeter weiter, sondern das bringt er immer wieder auf Null zurück. So. Das ist ja eine andere Sportart, die einen gespielt haben und die anderen nicht gespielt haben. Du kannst mal ein Spiel verlieren, aber so, das macht vieles wieder von dem, was man so Stück für Stück Brustlöser aufgebaut hat, ein Stückchen. Und Labbadia hat ja kürzlich im Interview gesagt, er hat so das Gefühl, wir sind jetzt sind wir auf dem Weg. Jetzt kannst du wieder zurück auf Null und durchs Gefängnis wieder mal probieren, irgendwas hinzukriegen. Ja? Daran wird sich nichts ändern. Das Geld hat es gegeben, die Ansprüche sind da, du bist in der Hauptstadt und dann kommt so einer und macht dich zu Hackfleisch. Das ist hilft nicht.
Und es wird nicht leichter. Du hast jetzt Leverkusen auswärts und dann kommt das Stadtderby. Union spielt gut zurzeit. Die haben 6 Spiele hintereinander nicht verloren, haben bis zu diesem Spieltag die 2. beste Offensive der Liga gehabt. Also das lässt sich sehen und ohne Zuschauer ist so ein Heimspiel auch relativ, also für Hertha.
Mhm. Ihr habt eben gesagt, so richtig in die Zweikämpfe sind sie nicht gegangen. Es gab dann doch noch einen Offensiv-Zweikampf, der dann zum Elfmeter führte. Eigentlich eine Lieblingsszene für Marcel, weil ich weiß ja, dass er sowas mag. Aber ich frage erst mal Mario.
Ja, das war, also Mario muss das länger analysieren, der sieht das nicht mehr so gut in dem hohen Alter, glaube ich. Also das ist, die haben da gar keine richtigen Slow-Mos angeboten, weil ich hatte das Gefühl, dass sie irgendwie schon Angst hatten, dass einer genau hinguckt. Weil er meine, wirklich, das war ein Ding, was es eigentlich zu Videobeweiszeiten nicht mehr gibt. Jetzt war es 2-4, wenn das irgendeine Bedeutung hat für das Spiel, dann ist es, ja, da hakt es.
Ist das nicht eine klare Fehlentscheidung?
Ja,
also für mich schon. Also
sie haben es einfach irgendwie
laufen lassen. Sagen. Also ich weiß gar nicht, dass man da überhaupt 11 Meter pfeifen kann.
Er trifft ihn am Ende schon, aber da ist er schon, hat er schon beschlossen, dass möglicherweise, wenn die ganz blind sind heute, gibt das möglicherweise einen Elfmeter und dann trifft er ihn auch noch.
Wer trifft denn wen?
Bitte?
Wer trifft denn wen? Das ist ja die Frage. Na,
also hier passiert, guck mal, wann der losfliegt und dann der Akanji, glaube ich, dann berührt er ihn doch noch.
Aber der hakt sich bei ihm ein, ja, Guendouzi.
Also. Nee, ja. Also das ist kein Elfmeter.
Weg.
Wir sehen was nochmal.
Und dann sagst du schon wieder, ist es eine klare Fehlentscheidung? Wir sitzen doch jetzt alle hier, gucken da drauf und sagen, das ist kein Elfer. Sind wir alle verrückt? Und die anderen sind haben eine höhere Erkenntnis. Das kann doch nicht sein, dass du einen Schiedsrichter dann an der Stelle allein lässt, damit wir hier sonntags sitzen und sagen, sag mal, was macht ihr den ganzen Tag?
Videoschiedsrichter war übrigens Frau Steinhaus, die letzte Woche noch hier saß.
Da hätte ich ein Ausrufezeichen setzen
sollen. Das sind so eine Hilfsargumente. Ja, es muss aber eine klare, dann darf der eingreifen, aber soll aber nicht richtig eingreifen, sondern Was ist daran so kompliziert, wenn der am VAR ihm sagt jetzt, du guckst dir nochmal an, ich glaube, der fliegt relativ früh los, schon bevor irgendwas passiert ist. Und dann sagt er keine Elfmeter und alles geht weiter, kein Mensch regt sich auf und alles ist gut. So guckst du dir die Szene an und denkst, puh. Und schon wieder.
Wie schon dir gesagt, das hat Dortmund nicht außer Ruhe gebracht. Im Gegenteil, gucken wir auf das letzte Tor noch. Und vor allen Dingen müssen wir mal hinhören. Weil im Stadion wird gerade noch das Hertha-Lied gespielt. Weil sie das Tor geschossen haben.
Nur 44 haben. Sekunden später. Also deswegen inklusive Anpfiff.
Bah.
Wahnsinn.
Erstmal macht er sich von dem Abwehrspieler frei. So wie, als wäre das... Das ist doch unfair. Da sagt man, das kann man nicht.
Er fällt halt auch
die Kinder
ne?
vom Platz Manche. Und holt die ja. Männer jetzt auf den Platz. Hier. Aber noch nicht mal wie eine Fliege macht er den weg. So, dann wird er nicht gut angespielt und muss den Ball so annehmen und dann das Tempo halten. Das ist
und er leitet das auch noch ein. Das muss man ja auch noch sagen.
Furchtbar.
Aber er schiebt die Bälle auch nicht rein. Er haut sie richtig.
Ja, er hämmert sie rein. Ja.
Also wie weit ist er denn
aber
schon?
Ich glaube, der weiß schon genau, wohin er schießt. Also der macht das nicht ohne. Der hat schon ein Ziel, der will das Tor machen und das ist auch, glaube ich, das, was ihn auszeichnet. Ne? Er ist richtig heiß auf Tore, ne? Der will Tore erzielen. Ne? Und das ist sein höchstes Gut, das er hat. Ja? So, das kannst du eben nicht lernen, das ist ein Instinkt, den du besitzt und der ist bei ihm extrem ausgeprägt.
Vor allem hat es ihm immer noch nicht gereicht. Wie er draußen gesessen ist, muss er auch noch rumgejammert haben, dass er gerne noch eins gemacht hätte. Also ja. Das zeigt es ja, ja. Der will.
Eigentlich ein Spieler für Bayern München, ne?
Wenn sie sich ihn leisten könnten.
Ja, aber da spielt ja auch noch jemand anders. Das ist das Problem im Moment, das muss man sagen. Wir schauen nochmal, Mario, auf die Szene, die wir eben schon mal kurz hatten, nach dem Spiel oder ja, nach dem Schlusspfiff war es genau. Also, ja. Haaland mit seinem Trainer, mit Lucien Favre. Was sagt das über das Verhältnis aus? Ist alles in Ordnung, ist alles wunderbar, oder?
Ja, das Verhältnis ist sicherlich, vor allem nach einem 5-2, ich meine, da freut sich jeder, ist ja klar. Aber es ist ja so, dass die Trainer viel schreiben mittlerweile, ne? Und vielleicht hat er dann einen Turner gesehen, weil er dann noch am Schreiben war. Und deswegen,
aber das ist doch eine nette Szene, meine ich.
Ja, ist super. Kein, also nochmal, ist ja nach dem 5-2 total sympathisch. Und klar, aber nochmal, also wenn du als Trainer da draußen bist, ich glaube, jeder Mitspieler weiß, dass er auch 4 gemacht hat. Und das sollte eigentlich ein Trainer dann auch draußen wissen, dass mein Spieler 4 Tore gemacht hat. Also.
Wir waren doch vorhin schon wieder nah dran zu sagen, Favre ist so, wie er ist. Den werden nicht
das ändern. Ist ja.
Aber das ist doch die andere Seite. Der macht diese jungen Spieler besser. Viel Kritik an Favre und immer dann, wenn es wieder knapp nicht geklappt hat, dann sagt man, liegt an ihm. Das ist doch die nicht Falle, aber das ist doch die Krux, mit der die Dortmunder Führung klarkommen muss. Sie sind ein Club, der junge Spieler holt und kriegt, weil sie mittlerweile eine Adresse sind von Manchester über London, über was weiß ich wo. Dort kannst du die Jungen hinschicken und sie werden dort besser, sie spielen, sie werden besser gemacht. Damit bist du ein Ausbildungsklub und bist aber auch hier die Mannschaft der Zukunft, ein Verkäuferclub. Der Haaland wird doch nicht keine 2 Jahre mehr in Dortmund spielen. Das ist doch nicht, weil das furchtbar ist, sondern weil es.
Er hat Vertrag bis 2024.
Ja, Vertrag, weißt du, ne? Ja, alles
gut. Dann müssen sie ja dieses Jahr Meister werden.
Und auf der anderen Seite sagt man,
hat er?
Ja. Warum macht er sie nicht? Warum wird er mit ihnen nicht Meister? Antwort: Ja, weil da leider noch eine Mannschaft da ist, die gefestigter ist und die in Augsburg nicht 2-0 verliert und nicht bei Lazio so eine erste Halbzeit spielt. Und wenn es dann gegen Dortmund geht, gewinnt die 3-2, weil sie sagen, heute müssen wir mal zeigen, wir sind besser. Und diese Krux, mit der kommen sie nicht klar. Die schick Favre weg, hol einen anderen, der draußen Radau macht. Der muss aber genauso gut junge Spieler so besser machen, wie Favre das macht. Und das, da darfst du ihm nicht wegdiskutieren.
Christian, sag mal die Ausstiegs.
Und du siehst auch an Haaland, ja. Nicht nur, weil er 4 Tore gemacht hat, sondern du siehst, da stimmt doch was, wie der auf den zugeht. Das ist ein Verhältnis, das ist wichtig, auch für den. Denn der hatte gegen die Bayern zum Beispiel, hast du nicht so furchtbar viel gesehen, den Wunderstürmer. Weil er, heute glaube ich, muss ich hier 4 Tore schießen, sonst verlieren wir das. Ja, aber da stimmt's doch hier zwischen Trainer und so einem Jungen.
So. Wie hoch ist sie?
Die ich bin zwar kein Mann der Zahlen, aber ich glaube 75 hat es geheißen bei uns. Es gibt auf jeden Fall diese Ausstiegsklausel, sie ist relativ hoch, aber sonst hätten sie ihn auch nicht bekommen. Aber ich glaube, wenn sich ein
Club... Ist viel zu wenig für so einen Spieler, oder?
In Corona-Zeiten ist es viel, aber ich wollte gerade sagen, wenn sich ein Club wie Manchester United oder Real Madrid für ihn dann entscheiden sollte, ist es natürlich locker finanzierbar. Marcel hat es ja richtig gesagt, ewig wird er nicht da spielen. Die Frage ist, wie lange man ihm Lust auf Dortmund machen kann. Also ich glaube, der will auch da was gewinnen. Ich glaube, er muss jetzt nicht sofort weg. Bei Sancho ist es ja ein bisschen anders gelagert. Da kann man die Monate zählen. Ich hoffe, dass wir ihn noch 2 Jahre sehen in der Bundesliga. Aber ich glaube, solche Spieler haben wir nicht viele.
Scheinbar hat der BVB ja schon einen Nachfolger. Ne? Über den reden wir gleich nach nur einem Spot.
Andere haben auch noch genug Geld.
Chelsea, wir machen weiter, Mario. Wenn du Zeit hast, einen Moment. Ja,
ja, jetzt sind wir wieder.
Und zwar macht Laura weiter mit dem jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten.
Ja, er hat Geschichte geschrieben. Irgendwie saß man gestern Abend vorm Fernseher und hat eigentlich nur drauf gewartet. Wann wird der junge Mann endlich eingewechselt? Die Rede natürlich von Youssoufa Moukoko. Es war dann in der 85. Minute endlich soweit. Er also reingekommen, Erling Haaland, der vierfache Torschütze, rausgegangen. Und genau der hat sich danach auch zu diesem jungen Mann im BVB-Trikot geäußert.
I think he's the biggest talent in the world right now, and he's 16 years and one day, and yeah, that's quite amazing. So, he has a big career ahead of him, and he's a good player.
Also sagt, eines der größten Talente wohl, die es momentan gibt, wird eine große Karriere vor sich haben und findet das eben Wahnsinn, mit 16 Jahren und einem Tag dann in der Fußball-Bundesliga zu sein. Und damit hat er eben Geschichte geschrieben. Der letzte, jüngste Spieler war sozusagen Nuri Sahin, hat sein Debüt 2005 gegeben. Auch da können wir mal draufschauen, wie er aussah. So sah das damals aus. Das Trikot auch noch ein bisschen weiter. Die Mode von damals eben. 16 Jahre, 335 Tage alt gewesen. Und wir haben auch noch ein bisschen weiter im Archiv gekramt. 1984 hat nämlich Jürgen Kohler sein Debüt in der Bundesliga gegeben. Auch da wollen wir uns natürlich ein Foto anschauen. So sah das aus. Damals eben Mode der Schnäuzer, würde ich mal sagen. Also er war damals 18 Jahre und 6 Monate alt. Und Mario, du hast eben gelacht. Guck mal selber hin. Ne? 1989, da wurde ich übrigens geboren. Da durftest du in der Bundesliga dann spielen. So, also da hat es eine ordentliche Haarpracht, würde ich sagen. Ne?
Ja, da war ich aber auch schlecht. Ich war aber erst 24.
Nee, 20 warst du.
Ja, da war ich aber Vertragsamateur in Kaiserslautern. Ich bin ja mit 24 erst in die Bundesliga gekommen.
Und die Frisur
war ein Streik.
Und die Frisur habe ich ja heute noch.
Fast.
Was? Ja, weil du das Tupi abnimmst jetzt. Ja,
also ich wusste damals schon, dass ich gut aussehe.
Ja, schöne Frisur. Das lassen wir einfach mal so stehen, da sagen wir, glaube ich, mir nichts zu. Aber die große Frage ist natürlich, Youssoufa Moukoko, hat er eine große Weltkarriere vor sich, ja oder nein?
Ich bin da immer vorsichtig, ne? Ich meine, mit 16, das ist schön, Wahnsinn, dass, ne? Dass so junge Spieler gibt, dass die doch noch auf dem Markt sind. Die letzten Jahre hast du halt ja nicht mehr so oft gesehen, aber was willst du heute sagen? Der hat bis jetzt in der Regionalligamannschaft oder in der A-Jugend gespielt, hat da regelmäßig getroffen. Gestern war ja auch das große Derby, da gab es auch wieder eine schöne Klatsche für die zweite Mannschaft von Schalke. Aber man muss da abwarten. Michael Sorg macht das da richtig, hat ja gestern oder vorgestern, glaube ich, auch gesagt, man muss dem Jungen auch Zeit geben, nicht ihn zu sehr unter Druck setzen. Ich meine, mit 16 theoretisch kann er jetzt noch 19 Jahre Fußball spielen. Also wir werden ihn vielleicht noch 19 Jahre sehen, wenn er keine große Verletzung bekommt. Sicherlich ein Talent, aber wir haben auch in den vergangenen 30 Jahren auch große Talente gehabt. Sebastian Deisler war irgendwann mal ein großes Talent, gab andere und dann waren sie irgendwann mal weg, von der Bildfläche verschwunden. Und da muss man abwarten, man muss sehen, wenn er da mal von Anfang an spielt. Ob er das auch hinkriegt.
Also Jürgen kann das am besten beurteilen. Du hast ihn nicht live schon mal spielen sehen.
Ich kenne ihn ja, weil wir Bundesliga Junioren gegeneinander gespielt haben. Ja. Also nicht ich gegen ihn, sondern da hätte er wahrscheinlich kein Tor gemacht. Aber so hat er eins gemacht. Aber er ist schon außergewöhnlicher, für das Alter ist er schon ein außergewöhnlicher Spieler. Also er hat eine unheimlich gute Technik innerhalb des 16 Meter, auch rechts, links. Er ist sehr schnell auch, ja, auf die ersten Meter. Übrigens bin ich auch früher. Nicht so, wie du das jetzt gesagt hast, aber egal. Das muss man sehen bei diesem Jungen. Ja. Ne? Der hat der ist sehr fleißig auch. Also hat mit der Lars Ricken dann auch, ich habe mich mit dem Lars Ricken dann auch unterhalten. Der ist sehr fleißig auch im Training. Ne? Der ist auch einer, der kommt früh, geht spät. Also da spricht schon vieles dafür, dass er diese Entwicklung machen kann. Und ich würde es auch so einem Jungen wünschen, ne, der eben mit 16 Jahren auch schon gegen 18, 19-Jährige spielt, jetzt sogar in der Bundesliga spielt. Also ich finde es sensationell, wenn das dann der Junge schaffen würde. Klar, wissen wir alle nicht, wie der psychisch, ich glaube, das ist eigentlich das ganz große Problem bei den jungen Menschen heute, ja, diese Verarbeitung, das alles mitzunehmen. Aber wenn er auf dem Boden bleibt, bodenständig ist, und das scheint er ja zu sein, so was man hört aus Dortmund, bin ich überzeugt, da wird er seinen Weg gehen.
Aber das war doch das Schlüsselwort. Wir reden über ihn vorwiegend als Spieler. Als Spieler ist er da, wo normal ein 16-Jähriger nicht ist, nicht sein kann. Deswegen ist er eine Ausnahmegeschichte. Aber jetzt, ich zahle auch gern, aber das ist der ist doch noch ein Mensch mit 16. Kinder, ich meine, alle Kinder oder Söhne selber mal 16 gewesen, was ich hoffentlich, möchte ich nicht wissen, wie ich war mit 16. Das muss er als Mensch, musst du das mitnehmen. Wir fragen jetzt schon nach Weltkarriere und so. Ja, mit 16 musst du das, stell dir vor, da wären noch die 80.000, die wären gestern, wären noch ausgeflippt dazu. Also das,
ich finde es grundsätzlich gut, dass Lucien Favre den gestern gebracht hat, konnte er natürlich aufgrund des Spielstandes relativ entspannt machen, aber auch gerade von der Medienseite, zu der ich ja auch gehöre, dass nicht bei jedem Spieltag jetzt, es kommt, der macht da heute sein Debüt und dann zählt man 16 Jahre und 3 Tage und 4 Tage, dass das immer präsent ist, weil du musst ja den Druck runternehmen und das macht ja Borussia Dortmund, das ist ja egal, selbst Stefan Kunz, also auch 21 Nationaltrainer sagt, Junge, wir müssen den Druck runter oder locker lassen, ne? Nicht gleich von der Weltkarriere.
Aber schwer, alle sagen,
ich habe das Gefühl, dass Dortmund das gut macht. Also insgesamt.
Also es ist sogar, da ist jetzt im Vorfeld irre viel berichtet worden. Ganz interessant fand ich, dass aus den internationalen Top-Ligen eine ganze Reihe, so ab 2005 wurden mal alle 16-Jährigen, in anderen Ligen ist das übrigens durchaus mehr Usus, in Italien, in England, in Spanien hast du häufiger mal 16, da war sogar ein 15-Jähriger dabei. Davon haben sich gut 2/3 zu respektablen, international anmutenden Stars entwickelt, bei größeren Mannschaften 1/3 übrigens auch ungefähr nicht. Die tummeln sich jetzt irgendwo in der zweiten Liga in Holland oder in weiß ich wo, ja. Also, und das ist das, was Marcel gesagt hat. Das ist am Ende die Entwicklung, glaube ich, die der junge Mensch macht, nicht der junge Fußballer, weil die hatten alle außergewöhnliche Fähigkeiten, sonst hätte die keinen Trainer gebracht in irgendeinem Spiel in der großen Liga. Und das ist, was jetzt abzuwarten gilt, fußballerisch. Und der Fleiß kann ich nur bestätigen. Gestern nach dem Spiel hat er übrigens noch richtig trainiert, auf der Wiese noch eine halbe Stunde Gas gegeben.
Ja, man soll sich wirklich nicht immer Sorgen machen. Ich meine, wir sind immer neidisch, wenn wir sehen, Reina ist ein Talent, Sancho ist ein Talent. Da hinterfragen wir jetzt auch nicht immer, ja, was passiert mit dem, sondern da freuen wir uns einfach, dass sie da sind. Nur weil der jetzt einen deutschen Pass hat, sagen wir gleich wieder, oh, um Himmels Willen, was könnte da alles passieren? Sind wir doch froh, dass wir den Jungen haben. Es wird genug über die Jugend gejammert, dass da nichts nachkommt. Also ich finde toll, dass wir den haben. Und du hast ja richtig gesagt, er hat so viele Talente, er ist technisch stark, er ist Geschwindigkeit, er hat sich den rechten Fuß auch noch stark trainiert. Also lassen wir ihn doch erstmal spielen.
Ich glaube vor allem, dass es ein wichtiger Schritt war jetzt, dass es in Deutschland überhaupt zugelassen wurde, weil da waren wir ja im internationalen Vergleich immer hinterher und ich glaube 16 ist jetzt schon bei der körperlichen Robustheit auch ein Alter, wo du einen Erwachsenenspiel loslassen kannst, ohne dass du Angst haben musst.
Darin sind auch schon viele Transfers gescheitert, weil unsere Clubs einfach, ich meine, Bellingham wäre vielleicht auch schon bei Bayern gelandet, hätten ihnen die damals diese Optionen bieten können, ja? Und dann haben sie halt warten müssen und dann waren sie zu spät.
Aber jetzt hat er auch einen guten Club.
Jetzt hat er auch einen guten Club.
Aber also wir sprechen gleich weiter, wie schwer das für ihn werden kann. Was sind möglicherweise auch die Gefahren? Und dann reden wir auch noch über die Bayern. Ja, diese 0-6 Schlappe der Nationalmannschaft. Hat das vielleicht dem deutschen Rekordmeister geschadet? Ja oder nein? Sie können erstmal jetzt das Bonusgehalt von 18.000 Euro gewinnen. Wir sind gleich wieder da. Wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Wir sprechen weiter über den jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten. Wie war es eigentlich bei euch beiden? Hättet ihr euch mit 16 da schon zugetraut? Also körperlich vielleicht, aber mental, Mario?
Ich glaube, die 2 Jahre A-Jugend, die haben mir sehr gut getan, dass ich die auch gespielt habe. Weil es ja immer noch mal, ich glaube, das ist auch immer noch mal so ein Schritt, ne, von der B-Jugend zur A-Jugend, von der A-Jugend ins Erwachsenen oder in den Seniorenbereich. Das ist immer auch so eine Entwicklung, die solltest du mitnehmen, ne? weil die, glaube ich, auch wichtig ist für die Entwicklung eines Spielers. Also ich weiß nicht, ich glaube mit 16 würde ich sagen, hätte ich mir es noch nicht so zugetraut. Dafür mit 18 umso mehr, aber da habe ich die Chance ja nicht gekriegt in Kaiserslautern und musste ja dann den Weg machen, 4 Jahre zweite Liga. Und bin dann mit 24 in den Bund, aber mit 16 hätte ich...
Nee. Hat er ja auch nicht geschadet, so insofern.
Nee, überhaupt
nicht. Jürgen, du arbeitest ja viel auch mit jungen Spielern.
Ja, ne? das ist natürlich sehr, 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 sehr früh, ne? Denn gerade bei so jungen Menschen, da spielen ja auch noch andere Faktoren eine Rolle. Ja, die haben dann noch Schule, die haben dann noch Freundinnen, die haben noch auch Freunde, ja, dieses... Zwischenmenschliche spielt ja auch eine wesentliche Rolle. Also das ist nicht so ganz einfach. Aber ich glaube, dass es bei ihm, er hat auch eine etwas ältere Freundin, vielleicht tut ihm das auch gut. Ja, sie hält ihn auch so ein bisschen, glaube ich, auf dem Boden. Und das erdet ihn auch wahrscheinlich ein Stück weit. Und das kann dir natürlich helfen. Aber mit 16 schon Bundesliga zu spielen, das ist natürlich schon arg früh. Also ich bin auch froh, dass das bei mir erst mit 18, dass ich da eben noch diese Jugendzeit hatte, mich mit Freunden auch mal austauschen zu können, die gleichaltrig sind. Und ich sag mal auch, wo du einfach so das Gefühl hattest, wir sind alle auf Augenhöhe. Und wenn du natürlich plötzlich in so eine Bundesligamannschaft kommst und du weißt, oh, du spielst jetzt eigentlich auch für Geld Fußball, das muss man einfach auch wissen, dann kriegt das natürlich auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also nicht nur für den Spieler, sondern auch natürlich für die Medien. Ne? So, und wenn du dann so ein bisschen geschützter noch so aus einer Schutzhaltung kommst, ich glaube, dass es für so einen Spieler einfach besser ist, aber ich wünsche es ihm, dass er da unbeschadet da durchgehen kann und dass er wirklich seinen Weg macht, weil so aus meinem Eindruck heraus, aus den Spielen, die wir da jetzt gemacht haben, die
du gesehen hast, ja.
Genau, die ich auch gesehen habe, und da hat er für mich wirklich einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Ne? Also so ganz klar im Kopf, ganz klar, was er möchte, und das sind schon ein paar Attribute, die braucht man auch, um besser zu werden.
Nuri Sahin hat gesagt, irgendwann kommen auch Regentage.
Ja, und gestern,
das war das
ja eine lustige Geschichte, also ein paar Minuten, und dann hat er den Rekord für die Geschichtsbücher, und Favre hat das mitgespielt, alles prima. Ja. Nur von jetzt an, ich meine, die machen das ja nicht als damit wir ein bisschen was zu erzählen haben hier, sondern wenn der mit, wir haben doch vorhin gesagt, Dortmund, da müssen aber die Bayern jetzt mal richtig angreifen, wenn der auf dem Platz steht, dann macht er nichts mehr für die Geschichtsbücher, sondern dann soll der Fußballspiele gewinnen mit Dortmund. Dann ist er ein normaler Bundesligaspieler, und das verlangst du von dem 16-Jährigen. Und das soll er konstant dann möglichst machen. Das machst du mir jetzt mal vor.
Insofern, der 20-Jährige,
da weißt du, was auf so einen Jungen zukommt.
Irgendwann ist er nur
Mokoko. Steht Mokoko hinten drauf, schwarz-gelbes Ding, und jetzt bitte performen. Und wenn nicht, sagen wir, na, so doll war es aber nicht. Ja. Und damit muss er klarkommen und nicht ein Reus, der sagt, Kinder, ich bin schon ein bisschen älter, ich weiß, wie man mit Kritik umgeht.
Aber ich glaube, er hat halt einen Riesenvorteil, und das hat auch die Auswechslung gezeigt. Ich meine, da steht ein Haaland vor ihm, also keiner erwartet, dass er den verdrängt. Er kommt jetzt zum Schluss für diesen Spieler, darf sich noch ein bisschen zeigen. Also den Druck hat der Haaland, und der ist ja auch noch wahnsinnig jung. Und für ihn ist es halt wichtig, ich meine, Mario hat
aber ja vorher... Aber der hat gesagt, das ist das größte Talent der Welt.
Ja, das, ob er ihm damit einen Gefallen getan hat.
Wollte er von sich ablenken?
Nein, der ist schon glaube, Staatsmann. Das zeigt ja, was sie ihm zutrauen, und das ist wichtig. Und Mario hat ja vor das Beispiel Sebastian Deißler gebracht. Mhm. Und ich meine, ihr wisst es in Berlin viel besser, was da los war, wie der war. Ich meine, da waren alle Erwartungen auf diesen Jungen gerichtet. Es hieß nur noch Deißler. Das wird ihm jetzt nicht passieren. Ich meine, er hat genügend andere Spieler drumherum. Marcel hat Reus genannt. Es sind viele Spieler. Man muss ihm die Zeit jetzt geben. Und das hat ja Favre geschickt gemacht. Bringt die letzten 5 Minuten, da muss er nichts mehr zeigen, wird auch nicht mehr benotet von uns übrigens. Mhm. Ich glaube, da kann er wachsen.
Mit Deißler habe ich sogar noch zusammengespielt, bei Hertha, kurz. Gnadeter Fußballer, ne?
Ich glaube einfach, aber das private Umfeld ist auch wichtig. Herr Ralf hat es gesagt, Vater ist in Ordnung, hat selbst Fußball gespielt. Ja. Der Manager sieht nicht gleich das ganz große Geld. Und dann ist ja mal die Frage, klar, mit 16 ist ein Junge, naja, schon noch ein bisschen Kind, ne? Also so müssen wir es ja sehen. Man kennt es ja selbst aus den Familien. Also der muss die Zeit bekommen. Der wird natürlich auch mal weggehen wollen, wird auch Ideen haben. Wichtig ist ja, dass er nicht irgendwann in diese...
Aber darf er jetzt noch Kind sein, wie du sagst eigentlich?
Ach, ich glaube schon, dass wenn er nicht im Fokus ist. Er soll ja
Fußball spielen, finde ich richtig. Ich glaube, das ist im Profifußball nicht möglich.
Nein, aber wenn er zu Hause ist,
dann kann er auch mal... Da muss man schon ehrlich sein, weil dann wird einfach nur das bewertet, was... performt wird. Das ist einfach so.
Und
da spielt das Alter jetzt mal keine Rolle.
Ribéry durfte mit 34 noch Kind sein. Also ich glaube, man muss sich die Freiräume auch schaffen.
Ja, aber es ist schon für so einen jungen Menschen ist das schon, also finde ich, ist das schon ein Einschnitt. Ja, so das, weil er ist ja auch ambitioniert. Er sagt dann, okay, jetzt habe ich mal den Sprung. Toll, ich bin jetzt mal das erste Mal im Bundesliga-Kader gewesen. Er selbst hat ja auch Ansprüche an sich. Und das geht ja dann auch weiter. Und dann musste, also da, ich glaube, dass die Psyche bei so einem jungen Spieler einfach ganz wichtig ist, dass wir da alle sehr vernünftig und sehr vorsichtig mit ihm umgehen, weil es ist halt einfach wie du das auch richtigerweise eben gesagt hast, es ist immer noch vom Kopf her, oder vom Kopf her vielleicht sogar nicht, aber vom Alter her einfach ein Kind.
Jetzt muss man dazu sagen, den Druck, den hat er kurioserweise jetzt schon 2-3 Jahre. Ich weiß das bei unserer Erfahrung bei Sport 1. Die laufen zu den Top-Videos, waren immer Moukoko in der Jugend, macht irgendwie 3 Tore gegen irgendwen, ja, oder so. Das war jedes Mal schon die Videos, Bombenabrufe, werdet ihr ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Der Junge funktionierte einfach. Das heißt, der steht schon seit 3-4 Jahren im Fokus, ja, mit 16, weil er schon, als der mit 12 und 13 auflief und bei den 16-Jährigen spielten. Also insofern hat er da vielleicht schon eine kleine Lernkurve, auch wenn man das nicht überschätzen sollte, aber das hilft ihm sicherlich.
Ja, und sie nehmen ihn medial auch ein bisschen raus. Ich glaube, das machen die wirklich sehr, sehr geschickt und, auch wenn ich mich da wiederhole, er ist nicht der Heilsbringer bei Dortmund, sondern wir haben hier vorher über Haaland gesprochen, der ist vielleicht in 2 Jahren weg, vielleicht in einem Jahr. Die Zeit hat er jetzt nochmal und dann rechnen wir mal das hoch. Also ich glaube, das schaut gut aus.
Freuen wir uns zuerst mal, dass es so ein Ausnahmespieler
ganz genau
gibt, ne?
Und, das ist toll. Also ich begrüße das.
Geben wir ihm die Zeit.
Wenn wir die jetzt auch noch hinten hätten, dann wäre das toll.
Ja, da reden wir gleich übrigens noch drüber, Jürgen. Natürlich. Also, okay. Ja, was sowieso der Nachwuchs angeht, vor allen Dingen in der Defensive. Jetzt machen wir erstmal weiter mit den Bayern und zum ersten Mal seit 10 Jahren, wusstest du es eigentlich, hat Werder einen Punkt geholt.
Gestern auch das erste Mal gehört. Ja.
Und zum 5. Mal hintereinander 1:1 gespielt. Also dieses Remis war für Werder natürlich ein gefühlter Sieg, für die Bayern eher eine gefühlte Niederlage.
Pflichtspielen gewonnen, nur der kleine Ausrutscher bei Hoffenheim und jetzt dieses Unentschieden gegen disziplinierte Bremer. Bayern-Trainer Flick schonte dabei die Feldspieler, die beim Spanien-Desaster in der DFB-Startelf gestanden sind. Die deutschen Nationalspieler der Bayern haben zugeschaut und zwar alle. Alle bis auf den Torhüter und Manuel Neuer musste Weltklasse-Paraden auspacken, um wenigstens den einen Punkt festzuhalten. Warum die DFB-Kollegen pausierten, während die ausländischen Nationalspieler aufliefen? Interessante Frage. Hernandez frühe Verletzung relativierte das Ganze und nach einer Stunde kamen auch Gnabry und Sané. Kurz nachdem Hernandez Ersatz Goretzka mit dieser klasse Flanke den Ausgleich vorbereitet hatte. Angesichts der großen Belastung muss Flick rotieren. Und der Einbruch nach verflogener Triple-Euphorie, den viele prophezeit hatten, ist ausgeblieben. Aber steht er noch bevor? Sind die Münchner körperlich und geistig ausgelaugt? Und inwieweit wirkt dieses 0:6 nach? Anders gefragt, wie sehr hat das DFB-Debakel auch den Bayern geschadet?
Christian, hat es Ihnen geschadet? Oder?
Nein, also man muss ja mal auf die Aufstellung schauen. Manuel Neuer hat wie immer seine Leistung gebracht. Es waren irre Paraden wieder dabei bei ihm. Und die anderen saßen ja auf der Bank. Also Flick hat ja gleich, wie die Jungs dann wieder da waren.
Ja, guck mal hier, die Aufstellung. Wir haben mal da drunter geschrieben. Ja, da also, waren einige schon bei der Nationalmannschaft. Und haben.
Ich dachte, wir reden jetzt von den Deutschen. Also von den Deutschen war Sané auf der Bank, war Gnabry auf der Bank. Es war Goretzka auf der Bank. Es war Süle auf der Bank.
Nee, Süle war nicht im Kader.
Oder war nicht auf dem Kader? Also von denen, die beim 0:6 auf dem Rasen standen, ist jetzt wirklich nur Manuel Neuer dabei. Ich glaube, da kann man ihn mental nichts anlasten. Und Flick hat ja schon gesagt, im ersten Training, da war nichts mehr zu spüren. Also ich glaube, das zu vergleichen kann man jetzt schwierig sagen. Natürlich kann man die Frage stellen, wieso die anderen Nationalspieler spielen können, wenn die anderen geschont werden.
Teilweise haben die Mittwoch auch gespielt.
Sicherlich, aber da sind wir wieder bei Hernandez. Der musste verletzt runter. Und das sind halt genau diese Gefahren, die jetzt momentan einfach der Fußball durchmacht nach der Corona-Pause. Wir hatten keine Vorbereitung, wo man die physisch auf so eine Belastung einstellen kann. Und deshalb hat Flick weitsichtig gedacht. Ich meine, gerade unsere Flügelspieler wie Gnabry und Sané sind natürlich verletzungsanfällig. Die will er natürlich jetzt auch mal ein bisschen Pause gönnen. Ich meine, man hat nicht umsonst so einen Costa geholt und der Coman ist ja jetzt auch nicht irgendwer, hat nicht umsonst das Tor geschossen im Finale. Also die sollten eigentlich schon ihre Leistung bringen können. Also das jetzt mit dem Länderspiel zu vergleichen, tue ich mir schwer.
Aber habt ihr eine Idee, warum die deutschen Nationalspieler nicht spielen durften? Ist es normale Rotation?
Ja, aber Mittwoch ist, ich glaube, Mittwoch spielt Bayern Champions League wieder. So, ich meine, ist doch, der Kader ist groß genug. Es sind doch, also wenn doch diese Mannschaft, mit dieser Mannschaft kannst du theoretisch auch in eine komplette Saison gehen. Die ist ja grundsätzlich mal gar nicht schlecht. Aber es gibt halt auch manchmal so Tage, wir können ja auch nicht erwarten, dass Bayern jetzt jedes Spiel zu Hause 5-0 gewinnt, dass ein Trainer, und das macht jeder Trainer in jeder großen Mannschaft, lässt nach einem Länderspiel, nach 3 Spielen in 10 Tagen. Man muss ja auch sich da die Frage stellen, warum hat man die 3 Spiele?
Also in Klammer kann das schon sein, dass der gesagt hat, ja, komm, wir haben so einen guten Kader, rotieren muss ich sowieso. Die sollen mal, sollen die das zu Ende durchkauen, so, die Trauerarbeit bewältigen und sich den Kopf freimachen nach dem 0-6. Natürlich hat das 0-6 den wehgetan. Also Goretzka, der war in einer super Verfassung. Bei dem Spiel hast du ihn keine Sekunde gesehen in Spanien. Das musst du ja auch mal ein bisschen verarbeiten. Wenn du dir das leisten kannst, gut, dann spielen sie 1-1, dann packen wir alles zusammen. Das sind schon steile Thesen. Also die gestern da waren, hätten von der Qualität her das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Die Bremer haben das prima gemacht und die Bayern haben es nicht ganz abgerufen, die auf dem Platz waren. Und das Spiel zwar mal 1-1, aber die Krise der Bayern wünschten sich viele.
Und wer das Spiel gesehen hat zum Schluss, es hätte wieder nur so ein Ticken gefehlt, dann hätten die Spieler, die reinkamen, das wieder gedreht und wir hätten eine ganz andere Diskussion. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
Gut, das ist normal, ne? Also kann man natürlich immer drehen.
Aber bei dem Spielplan, den alle international agierenden Mannschaften gerade haben, der Trainer ist nicht nur gefordert im Rahmen taktischer Aufstellung und mit den Spielern reden, sondern diese Belastungssteuerung ist eine Kernaufgabe des Trainerteams. Eine absolute Kernaufgabe in diesen Tagen, mehr denn je, weil du wirklich schauen musst, auch perspektivisch, wie komme ich durch? Ich habe auch keine Winterpause, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Nach dem Motto, früher war immer, boah, bis 20. Dezember und dann haben wir erstmal wieder 2 Wochen Ruhe. Und jetzt geht's durch. Ja. Also das ist die Monsteraufgabe.
Ich als Thomas muss dir widersprechen, beziehungsweise Thomas Müller. Hör mal.
Ja, immer dieses Belastungsthema. Ich bin der Meinung, wir sollten über die Spiele sprechen. Wir sind alle Profis geworden, um auch einer gewissen Belastung auszuhalten. Es ist eine spezielle Situation. Und wie gesagt, es trifft ja fast alle gleich.
Fast alle, ihn nämlich nicht. Er ist ja der die Belastungssteuerung optimal betreiben kann. Vielleicht tut es ihm sogar besonders gut.
Nein, aber ich glaube, bei Lewandowski hat man es ja auch gesehen. Ich meine, der hatte gestern, glaube ich, ganz, ganz wenig Spielanteile. Muss man sich mal die Statistik anschauen. Der hat alle Spiele gemacht und das steckt nicht mal in Lewandowski, der wirklich topfit ist und durchtrainiert, einfach so weg. Und natürlich, so eine Belastung, den kann man halt nicht ersetzen.
Ja, ich glaube, dass er die Belastung an sich, ich sage mal, die Spiele werden wahrscheinlich, also so ging es mir damals, ich habe lieber gespielt, als ich trainiert habe. Ja, deshalb habe ich auch fast alle Spiele immer gemacht. Wahrscheinlich war das bei dir auch so.
Und bei
dir war
das wahrscheinlich auch so. Sowieso, ist klar.
Ja, ich glaube, dass natürlich dieser Umstand, eben durch diese Pandemie natürlich auch, da kommt ja noch eine ganz andere Belastung. Also nicht die körperliche Belastung, aber eben der Geist, der wird sehr beansprucht. Dieses wird gespielt, oh, schon wieder 3, 4 Corona-Fälle, oh, was ist jetzt wieder, können wir einreisen, dürfen wir nicht einreisen. All diese Themen, die beschäftigen Spieler, das ist natürlich so, ja. Ich glaube so, wenn man das rein körperlich sieht, da bin ich schon bei Thomas, ja, dass man dann sagt, sowas kann man schon, wenn man gut trainiert ist und wenn man vor allen Dingen so wie er ist, ja wirklich verletzungsfrei durch viele, viele Jahre gegangen. Also für ihn ist es ein ganz normaler Rhythmus, ja, und deshalb glaube ich auch, ist eher das andere Thema eben diese geistige Müdigkeit, die sich da vielleicht einschleicht. Und wenn du geistig natürlich müde bist, dann kannst du natürlich auch schneller in eine Verletzung laufen. Ich glaube, dass das so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte ist. Ich
habe gesagt, Niklas Süle auf der Tribüne, nicht im Kader. Offiziell hieß es Trainingsrückstand. Das hat er gegen die Ukraine 90 Minuten gespielt, gegen Spanien 45. Was halten wir denn davon, Marcel?
Das musst du Flick, kann nur Flick beantworten, wenn er das Gefühl hat.
Er ist leider gerade nicht greifbar für mich.
Aber ja, also er war ja vorher in der Corona-Quarantäne, ja, er ist ja schon ein bisschen bekannt dafür, dass er sagt ja selbst über sich, er ist ein Liebemann. Ich höre immer wieder, sie sind immer nicht ganz zufrieden mit seinem Gewicht beim FC Bayern und wer weiß, was da der Lieferservice wieder gebracht hat in der Zeit. Also vielleicht hängt das damit zusammen.
Also das Gewicht heißt gleich Trainingsrückstand. Habe ich dich richtig verstanden? Oder wie?
Vielleicht war es eine charmante Formulierung.
Aber ein Ochse wie solchen Körper, der muss fit, wenn der nicht topfit ist, kann, und er ist ja sowieso nicht der, wie soll ich sagen, der Filigranste in den Bewegungen. Das, der muss so fit sein, sonst kannst
aber du nicht. Aber der hätte ja doch nicht spielen dürfen in der Nationalmannschaft, bitte? Wenn er nicht fit ist, oder?
Hattest du noch bessere als ihn in der Nationalmannschaft?
Ach so, das meinst du.
Er ihn auch noch raus, dann allerdings.
Fairerweise muss man natürlich auch noch sagen, der ging mit Kniebeschwerden schon zur Nationalmannschaft. Ja. Das spielt da natürlich auch mit rein. Ich glaube, das haben so ein paar Sachen zusammengespielt. Also Trainingsrückstand, Kniebeschwerden, vielleicht noch ein bisschen
ja, auch schon die Waage mitgespielt. Knie-OPs, ersten. Ne, zweimal die gleiche Seite. Also da kann schon... da kann schon das sein, dass man dann als Trainer sagt, okay, ich nehme den einfach mal raus, auch ja, mit dem Umstand, vielleicht von der Ernährung her ist er vielleicht jetzt nicht derjenige, der jetzt
gerade sich immer... Aber dann sagt das doch so, dass das Knie wehtut oder so.
Ja. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich ein bisschen dazwischen.
Genau. Das ist ja das Merkwürdige, ja. Weil für die Nationalmannschaft reicht es scheinbar, ne? Auch mit den Knien, wie du sagst, ne? Und eben für Bayern nicht.
Mario, du wolltest auch was sagen. Ja, ich meine jetzt, wie auch wenn er Lebemann ist, ich meine, das gehört ja auch ein bisschen dazu, nur im Moment kann er es ja nicht ausleben, das Lebemann. Darfst du nirgendwo hin, ist ja alles zu.
Mario, er definiert Lebemann ein bisschen anders wie du.
Ja, was?
Er isst halt gern Burger, du hast halt andere Sachen gemacht.
Achso, das ist Lebemann, wenn man
ja,
Burger
isst. Ja, das ist
isst.
Bei ihm.
Ja gut, dann bin ich wirklich, ganz anders. Also wenn das Lebemann ist, dass er immer einen Burger isst, also wir haben früher auch Currywurst gegessen. Also Lebemann hat für mich eine ganz andere Bedeutung. Lebemann kann ja nicht sein, dass weil er mal einen Burger isst. Also seid mal bitte nervös. Dann ist irgendwas verkehrt auf dieser Welt.
0-1. Also Bremen hat das gut gemacht, haben wir
gesagt. Sehr gut.
Sie sind in Führung gegangen, dann durch Eggestein. Schauen auf das Tor. Was denn? Ja, ist die Christkleine Currywurst. Warte. Lass uns das angucken.
Schön gespielt.
Ja,
Jürgen? Ja, richtig gut gespielt. Ist dann auch schwer zu verteidigen. Fängt natürlich
aber wieder. Aber hier außen, guck mal hier außen.
Ja, das meine ich ja. Ne? Außen fängt das wieder an.
Da ist der Fehler.
Martinez ist das, glaube ich, ja.
Ganz schlecht.
Aber dann eben, das typische, alle wollen das Tor verteidigen, laufen auf die Torlinie zu, keine gute Tiefenstaffelung und dann kriegst du natürlich, dann wird das einfach bestraft in der Bundesliga. Ne? Das ist halt einfach so. Ne?
Ich habe das Gefühl immer, dass alle ein bisschen Angst haben vor Manuel Neuer. Täuscht das? Wie viel hat er wieder gehalten?
Hättest du keine Angst vor ihm, wenn der zwingt dich ja dazu, irgendwas zu machen.
Ja, Angst ist das falsche Wort vielleicht, Respekt.
Ja, aber Thomas, du weißt es doch, wie es damals mit Oli war. Bei Olli war ja auch jeder froh, wenn er in den Strafraum musste. Weil wenn der hin herausgekommen ist, Oliver Kahn, genau. Ich meine, das war bei uns ja im Training schon so.
Toni Schumacher früher.
Ja, gibt ja Torhüter.
Aber deswegen waren wir ja froh, dass wir mit denen
gespielt haben. Wenn du auf 10 Meter Abstand bleiben kannst bei den Torhütern. Und bei Manuel ist natürlich auch so, da gibt es auch keine Diskussion. Er ist einfach ein Weltklasse-Torhüter. Natürlich hat man vielleicht auch da ein bisschen mehr Respekt. Die Mitspieler wissen, da ist einer hinten drin, der holt auch mal einen Unhaltbaren raus. Und natürlich weiß der Gegenspieler natürlich auch, da steht nicht irgendeiner, sondern da steht für mich die letzten Jahre der weltbeste Torhüter vor mir. Da muss ich was Außergewöhnliches und brauche auch ein bisschen Glück.
Dass in dem Moment denkst du da, du denkst doch nicht in dem Moment
an. Nein, das denkst du ja vor dem Spiel. Das nimmst du ja mit ins Spiel rein.
Im Unterbewusstsein.
Weil du einfach dann weißt, es steht da hinten drin und da musst du einen außergewöhnlichen Freistoß schießen, da musst du einen außergewöhnlichen oder viel Glück haben, dass du aus 20 Metern bei dem mal einen reinhaust.
Ich glaube, das sieht man an diesen Bällen. Das schaut ja wie selbstverständlich aus, wo er diese Bälle rausfischt. Ich glaube, wir hatten es ja vor. Du hast es gesagt bei dem einen Gegentor von Haaland. Neuer hätte ihn wahrscheinlich gehalten.
Glaube ich auch.
Also, es
die
ist
ersten
bei dem,
beiden, glaube ich sogar.
Es gab im Supercup, glaube ich, so eine Szene, wo Haaland dann allein vor ihm auftaucht.
Erinnert euch dran? Genau. Du musst ihn perfekt treffen und das wissen die Schützen natürlich auch. Wenn ich den Ball nicht perfekt aufs Tor kriege, wird er ihn halten und es schaut nicht mal schwer aus.
Also diese Doppelszene hat viel Symbolkraft. Er ist eigentlich unterwegs in eine andere Richtung, wie er hochkommt, wie er direkt wieder da ist und dann noch einen richtig schweren hält innerhalb von 3 Sekunden, 2
Stück. Der ist verdeckt, guck mal.
Also das ist schon...
Und es schaut nicht mal schwer aus. Schaut nicht mal schwer aus, wer den hält.
So, Lieblingsthema von dir, Marcel, weil du so gut drauf bist. Eine Szene noch aus dem Spiel. Ja, schau mal. Schiedsrichter Guido Winkmann und der Bremer Coach Florian Kohfeldt. Erstmal bei dieser Szene. Kann man pfeifen. Und dann gibt es Gelb für Kohfeldt. Lippenleser, was sagt er? Was soll der Scheiß, ne? Glaube ich, oder?
Ja? Was soll denn das, hat er gesagt. Okay. Ich bin gut im Lippenlesen.
Ja, deswegen habe ich dich ja gefragt.
Ja, natürlich ist das ein Foul. Da wünschte ich mir, aber da soll man jetzt auch wieder einen Videoschiedsrichter holen. Da wünsche ich mir, dass der Schiedsrichter auf dem Platz irgendwas mit diesem Sport anfangen kann. Kann doch über sowas nicht diskutieren. Hat klare Sicht. Du siehst auch, wie du, der kommt hinten, guck mal, wo der Schiedsrichter ist, wie er guckt. Du siehst oben, wie, die, wie der Ellbogen dem ins Kreuz geht. Und dann ist das ein Freistoß, nicht mehr, nicht weniger. Dass wir über sowas reden müssen, ist ärgerlich, finde ich.
Ja, kann Florian Kohfeldt übrigens auch. Wir haben da, was er gesagt
hat. Kann ich mir gut vorstellen, leider. Das verstehe ich.
Naja, ein klares Foul auf Milot Rashica. Ich glaube, das hat sind zwar nicht 80.000 hier, aber alle, die hier waren, haben es gesehen. Und dann springt hinter mir die Bank auf und dann kommt er zu mir und gibt mir die gelbe Karte. Also nochmal, alles gut, Guido Winkmann, wird alles entspannt sein. Aber berechtigt war diese gelbe Karte absolut nicht.
So, jetzt kannst du nochmal. So. Muss nicht sein, ne?
Ich verstehe ja, wenn es gelb, und da bin ich auch dafür, gelbe Karten, wegen eines Einwurfs, dann 10 Mann aufspringen wie die Wilden, da sage ich auch, komm, hört auf, das benehmt euch. Aber das hier, das ärgert.
Aber ein durchschnittliches Foul im Mittelfeld, also ist auch keins, wo die ganze Bank ausrasten muss.
Ja, aber und der,
wenn alle hinter ihm hochspringen.
Da steht doch der vierte Schiedsrichter, steht doch daneben dran dabei.
Ja.
Der muss doch, wenn, dann gehört haben oder irgendwas gehört haben, dass der Kohfeldt was gesagt hat. Ich meine, da steht er auf 2 Meter neben ihm.
Genau daneben.
Dann sollte kann er ihn auch beleidigt haben und wir haben das nicht mitgekriegt.
Das dann kann ist die theoretisch Rase. Sein. Aber
das ist
dann
der Unterschied, ob es eine Beleidigung war oder eine Emotion.
Ja, da ging es aber vom vierten Mann. Muss er dran trotzdem seinem Chef, Schiedsrichter, dann sagen, der hat nichts gemacht. Oder gebe ihm die gelbe Karte, weil er etwas gesagt hat. Ich meine, das haben wir ja vielleicht alles so gar nicht mitgekriegt. Ich meine, der regt sich natürlich auf, ist aus seiner Zone ein bisschen von halben Meter draußen. Aber vielleicht ist irgendwas passiert, was wir nicht gesehen haben, wenn sich der Kohfeldt jetzt ungerecht behandelt fühlt. Aber nochmal, der vierte Mann steht auf 2 Meter bei Kohfeldt und steht da, hat Handschuhe an, einen Schal, weiß ich nicht, ob er einen Schal angehabt hat, und so Ohrenschützer, weil es so kalt war in München. Aber ich kann die gelbe Karte überhaupt nicht nachvollziehen, weil es hätte einen Freistoß geben müssen, theoretisch und praktisch.
Gut, er wird auch jetzt auch nicht lebenslang gesperrt. Ja, es ist
nein, aber ich glaub, ja, was hat der vierte Mann? Für was steht der vierte Mann 2 Meter näher dran?
Mario, weiß ich
nicht. Da jetzt
zu unserer Zeit gab es noch keinen vierten Mann, von daher kann ich das nicht
Gott beantworten. Sei Dank.
Wir reden gleich über die Zukunft von unserem Bundestrainer, von Joachim Löw. Und da kommen natürlich auch mal wieder die Namen Hummels, Boateng und Thomas Müller ins Gespräch. Und Thomas Müller hat was ganz Interessantes gestern dazu gesagt.
Ich glaube, keiner ist zurückgetreten.
Keiner ist zurückgetreten. So, jetzt können Sie erst noch mal 18.000 Euro gewinnen, das Bonusgehalt. Wir sind gleich wieder da. So, wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Und das Programm, das stramme Programm für die Spitzenvereine geht weiter in dieser Woche. Dienstag und Mittwoch Champions League. Laura.
Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players for Players.
Ja, da freuen wir uns natürlich drauf. Dienstag und Mittwoch Königsklasse angesagt. Natürlich auch bei uns bei Sport1 mit dem Fan-Talk. 20.15 Uhr melden wir uns dann wieder aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Und die spannende Frage natürlich auch, wie geht der FC Bayern mit diesem 1:1 gegen Werder Bremen um? So ein bisschen Müdigkeit vielleicht auch spürbar nach diesen ganzen Spielen, die es zuletzt eben da gab. Also übrigens am Dienstag dann auch noch Dortmund gegen Brügge, PSG gegen Leipzig, Gladbach gegen Donetsk dann am Mittwoch. Und wie gesagt, die Bayern dann müssen ran gegen RB Salzburg. Und erinnern wir uns dann nochmal gerne an das Hinspiel aus deutscher Sicht zurück. Das ist ja 6:2 ausgegangen. Also es war eine deutliche Angelegenheit. Ist aber die Frage, wird das tatsächlich wieder so deutlich oder ist es dann doch die Müdigkeit, Mario?
Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players for Players.
Die heißen übrigens in der Champions League FC Salzburg.
Ja, ich wollte eben eigentlich schon was dazu sagen.
Ja.
Das ob das Schild nicht verkehrt ist.
Nee, das
aber
ist richtig. Ja.
Auch nicht schlecht.
Gut, jetzt du. Entschuldigung.
Ja, also gestern hat RB Salzburg ja zu Hause 1:3 gegen Sturm Graz verloren. Okay. Und das 6:2 Bayern in Salzburg beim FC Salzburg war toll, aber darf man auch nicht überbewerten. Aber das soll am Mittwoch auch für mich eine klare Kiste werden.
Ich fand Salzburg nicht so schlecht, oder?
60 Minuten haben die sehr schön laufen lassen. Und oh, die waren, ja, die haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber dann hast du gesehen, wenn die Bayern sagen, so, ich glaube, es reicht jetzt für heute, jetzt müssen wir es zu Ende bringen. Ja. Ich glaube, die Krise der Bayern, lass uns sie bereden nach dem Spiel dann. Also seit gestern wir machen uns alle große Sorgen nach dem 1-1. Aber
du möchtest ja
haben wir uns jetzt Hoffnung oder Sorgen?
Es wird schwer. Es wird bitter.
Du möchtest ja eh lieber über die Nationalmannschaft reden. Habe ich das richtig verstanden? Ja? Also das 0-6, die höchste Pleite seit 1931. Das Debakel von Sevilla besiegelte auch das dritte gescheiterte Turnier hintereinander. WM 2018 in Russland, wissen wir noch alle, das war gar nichts. Und dann zweimal die Nations League jetzt vergeigt. Nicht gerade ein Empfehlungsschreiben für den Bundestrainer. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Hat wirklich jemand erwartet, dass die Blamage von Sevilla zu schnellen Konsequenzen führt? Natürlich nicht. Und weil der DFB noch nicht mal den internen Führungsstreit zwischen Keller und Curtius beheben kann, muss jetzt DFB-Direktor Bierhoff intensiv mit sich selbst beraten, kritisch und ergebnishoffen alles abwägen und dann Anfang Dezember erklären, ob Löw noch der richtige Bundestrainer ist. Ausgerechnet einer der Mitverantwortlichen des Niedergangs soll den Niedergang objektiv analysieren. Bei dem Gutachter wird Löw ruhig schlafen können. So schaut's aus. Die Fragen, die jetzt gestellt werden müssen, werden bestimmt nicht vom DFB gestellt. Das müssen wir schon selber tun. Frage 1. Warum spielen die Nationalspieler im Nationalteam regelmäßig schlechter als im Verein? Tja. Die Fragen 2 bis 6 lauten, braucht die Nationalmannschaft Führungsspieler? Eher ja. Sind Kroos und Gündogan Führungsspieler? Eher nein. Ist Kimmich der einzige Feldspieler mit Führungsqualitäten? Könnte sein. Hat der Bundestrainer mit Hummels, Boateng und Müller gleich 3 Führungsspieler ausgebotet? Vermutlich. Hat Löw ein Problem mit mündigen, führungsstarken Spielern? Vielleicht. Den Mannschaftsrat hat er jedenfalls schon vor einem Jahr gestrichen. Zugunsten einer flachen Hierarchie hat sich nicht ausgezahlt. So schaut's aus. Löw fordert Zeit für die Spieler, denen er Vertrauen schenkt, vor allem für die Abwehrspieler. Und Oliver Bierhoff will den Weg mit dem jungen Team fortsetzen und hier liegen die Probleme. Schon vor 20 Monaten wurden die alten Platzhirsche aussortiert und seit 20 Monaten rechtfertigen ihre Nachfolger das Vertrauen des Bundestrainers nicht, jedenfalls nicht in der Defensive. So schaut's aus. Oliver Bierhoff beklagt, dass die blutjungen Nationalspieler viel zu stark kritisiert werden. In Wahrheit gibt es diese jungen Talente in Deutschland so gut wie gar nicht mehr. Es kommt viel zu wenig nach. Die angeblich blutjunge Truppe in Sevilla hatte ein Durchschnittsalter von 27,3 Jahren. Die Spanier waren sogar ein Jahr jünger. Unser Team ist nicht jung, dieses Team spielt nur jung und unreif. Das mag aufgrund ihrer Offensivstärke gegen Tschechien und die Ukraine noch gut gehen. Aber gegen richtige Gegner im europäischen Spitzenfußball ist die Mannschaft einfach völlig überfordert. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
So Marcel, womit möchtest du anfangen?
Na, ich habe ja immer zuweilen meine Probleme mit dieser Rubrik, die sehr hübsch ist, aber da ist sehr viel Ironie dabei und die muss man immer gut nachvollziehen können. Hier, das fand ich eine relativ sachliche Analyse des Zustands. Nein, ich glaube, man muss, das Ganze ist doch ziemlich komplex. Also, welche Qualität gibt es rein fußballerisch? Da finde ich, sind wir in der Abwehr international nicht hoffähig, wenn es um höhere Wein geht. Und dann diese Führungsspieler-Diskussion. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat Löw diese drei Giganten aus dem Verkehr gezogen, ja, weil er gesagt hat, sie waren mir zu sehr Führungsspieler und haben blockiert, dass sich Jüngere entwickeln können und in diese Rolle schlüpfen können irgendwann.
Gut, jetzt sind wir 20 Monate
weiter. Wenn aber einer das nicht in sich drin hat, dann kannst du ihn zum Führungsspieler erklären, du kannst ihn zur Jagd tragen, 10-mal, 20-mal. Er wird es dir nicht liefern. Insofern, da ist er offenbar in eine Falle getappt, aus der jetzt ganz schwer rauszukommen ist. Ich kann ihm nicht vorwerfen, dass in Deutschland keine Abwehrspieler mehr ausgebildet werden, keine Linksverteidiger, keine Außenverteidiger. Das verstehe, wer will. Anderswo hat man das.
Aber wenn er das nicht zulässt mit den Führungsspielern?
Bitte?
Wenn er das nicht zulässt mit den Führungsspielern?
er müsste jetzt sagen, ich bin einen Weg gegangen und der hat nicht dahin geführt, wo ich ihn hinhaben will. Denn wir reden hier nicht über Haltungsnoten, sondern man muss doch dann irgendwann mal das erste Ziel, und für mich war immer Nationalmannschaft, Turnier, nichts anderes. Irgendwelche Entwicklungen und irgendwelche grundsätzlichen Dinge sind mir relativ wurscht. Wir haben eine EM nächsten Sommer vor der Nase. Deswegen, es gibt jetzt Leute, die sagen, ja, 24 dann das Turnier im eigenen Lande. Das wird keine Sau interessieren nächsten Sommer. Wenn es Klatschen gibt gegen Frankreich und Portugal, interessiert das Turnier 24 niemand. Also müsste ein Bundestrainer jetzt sagen, erstes Ziel, Europameisterschaft, wie kriegen wir das hin? So, wie wir jetzt aufgestellt sind, werden wir es nicht hinkriegen. Das eine kann ich mir nicht backen, Abwehrspieler, aber eine Führungsdiskussion, Spieler auf dem Platz, die könnte ich relativ schnell lösen.
Ja, und wie viel Einfluss der Trainer hat, hat ja der FC Bayern ja gezeigt. Ich meine, der Hansi Flick hat mit der gleichen Mannschaft, mit den gleichen Spielern, die gleiche Qualität etwas geschafft. Ich meine, Kovac hat zwei Titel gewonnen, das darf man nicht vergessen haben, man hat schon gespürt, da läuft was falsch. Ja. Was macht Flick? Er nimmt die gleichen Spieler, ändert die Führungsstruktur, nimmt den Müller wieder rein, gibt dem die Macht, nennt ihn seinen verlängerten Arm. Und komischerweise plötzlich funktioniert es wieder. Boateng spielt wieder. Es ist möglich. Es ist möglich, aber wie Ramos ausgewechselt wurde, wurde immer sein Alter genannt. 34. Wir lassen unsere besten Verteidiger. Boateng ist 32. Hummels ist 31. Müller ist 31. Ich meine, die lassen wir ohne Not zu Hause. Ich meine, Marcel hat völlig recht. Man hat ihnen die Chance gegeben. Wir haben jetzt Zeit zu entwickeln gegeben. Aber da hat sich in dem
Verteidiger... Es hat sich nichts entwickelt, oder? Es hat sich aber nichts entwickelt.
Nein, es hat sich nichts entwickelt. Und bei den Verteidigern, muss man sagen, hat sich keiner angeboten, der besser ist. Und ich kann auch nicht mehr hören, dass man sagt, wir haben keine Qualität. Also wenn ich sehe, wir haben vorne Gnabry, Werner, Sané. Also ich glaube, drei auf dem Niveau haben weniger.
Nein, nur Abwehr. Qualität geht nur um Abwehr. Wir sind im Mittelfeld gut besetzt. Allerdings, Toni Kroos wird nie einer sein, der auf dem Platz rumschreit. Der ist ein anderer Fußballspieler. Du brauchst aber hin und wieder einen... Der Kimmich, also wenn du sagst, das ist ja irre. Wie alt ist der? 25, 26?
Ja.
Der spielt nicht, dann hast du ein solches Loch, was das angeht. Also einer, der sagt Supercup, die anderen sagen ja Supercup, lieber Gott. Der Einzige, der sich richtig gefreut hat und der gesagt hat, so jetzt aber Kimmich. Das kannst du aber nicht anordnen und da kannst du auch noch jemanden jahrzehntelang entwickeln lassen. Wenn einer das nicht in sich hat, wird er es nicht bringen. Und das kann ich ihm noch nicht mal vorwerfen. Der hat es.
Ja. Und aber wird denn Löw die Größe zeigen? Er hat jetzt zwei Wochen Zeit zur Analyse und Oliver Bierhoff muss das dann vorstellen. Ja, das ja auch, die Größe haben zu sagen, ich hole da jemanden zurück. Er gilt ja bisweilen
als stur. Jetzt, das ist doch jetzt genau die Kernfrage. Genau. Ich meine, es ist unser aller Nationalmannschaft. Er ist Bundestrainer, aber ich meine, irgendwann muss man sich Einflüsse von außen ja auch mal stellen. Und es kann ja nicht sein, dass alle falsch liegen. Und ich meine, der FC Bayern zieht sich jetzt auch nicht zurück und sagt, oh Gott, jetzt hat Ribéry aufgehört, jetzt hat Robben aufgehört, jetzt machen wir mal 2-3 Jahre Umbruch und dann gewinnen wir die Meisterschaft dann wieder mal 2022.
Aber Christian, du hast geschrieben, am 4.12. ist diese Analyse. Und der Bundestrainer ist nicht dabei?
Wundert uns ehrlich gesagt auch. Also ich glaube, wenn es um meinen Job gehen würde und ich würde da einen Vertreter hinschicken, der dann dem Vorstand erklärt, was ich falsch gemacht habe oder nicht. Mich wundert es aber auch,
dass
das
kann doch nicht sein eigentlich.
Nein, und mich wundert es auch, dass der DFB sagt, man will den Löw kein Tribunal, man will ihm ein Tribunal ersparen. Ich meine, was ist da für ein Tribunal? Er soll sich erklären. Und wie soll denn Oliver Bierhoff, wenn da Nachfragen kommen, was soll denn der dann sagen? Ja, ich rufe jetzt mal schnell den Yogi an. Yogi, wie hast du das jetzt nochmal gemeint mit dieser flachen Vier? Also ich kann es mir nicht vorstellen.
Also und was im Moment schützt ihn denn? Also das ist doch richtig, dass man da nach 2018, dann hat er Wochen später seinen Plan vorgestellt. Der ist nicht aufgegangen. Ja. Wir haben jetzt in den über 24 Monaten, wie lange ist die WM jetzt her? 28 Monate. Da haben wir einmal in Holland gewonnen. Der Rest waren solche Spiele. Naja, immer mal unentschieden hier, dieses Jahr, diese 3-3s und so. Die Halbwertzeit des Ruhmes ist ja nicht unendlich. Also jetzt ist es mal, er ist in seiner Amtszeit, die viele große Erfolge auch gebracht hat, die den deutschen Fußball auf ein anderes Niveau gehalten hat in einer anderen Zeit, sind zwei der größten Katastrophen in der Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft in seiner Amtszeit passiert. Und zwar sind das die letzten beiden Highlights. Ja, da haben wir das Ausscheiden in der ersten Runde, hat es noch nie gegeben, in einer Mördergruppe mit, wir erinnern uns, Südkorea am Ende dieses Spiel, unfassbar. Und dieses 0-6 mit Vorkriegsverletzungen, Königsergebnissen will ich das gar nicht glatt ziehen. Also das muss ja irgendwie ein bisschen in den modernen Fußball einsortieren. Das ist so eine Katastrophe, wie es andere Spiele auch schon gegeben hat. Und das muss hinterfragt werden. Und wenn er das nicht selber erklären soll am 4. Dezember, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und dann habe ich auch kein Verständnis mehr, dass das noch weitergeht, ehrlich. Also das ist
Oliver Bierhoff, was hat mehr zu tun? Direkt nach dem Spiel hat er gesagt, mein Vertrauen zu Jogi Löw ist uneingeschränkt vorhanden. Also ich habe mich gefragt, ob Löw nach dem Spiel, nach Schluss, ein uneingeschränktes Vertrauen zu sich selber noch hatte, wenn er so ein Spiel gesehen hat. Also du kannst doch nicht sagen, das ist uneingeschränkt vorhanden, wenn du 6 Stück auf die Art gekriegt hast, nach einem solchen Spiel. Ich muss doch dann nicht sagen, so jetzt schmeißen wir ihn raus, sofort, das war's. Aber ich muss doch mal erstmal in Ruhe sagen, pass auf, über das Ding müssen wir reden und wir müssen es wirklich analysieren. Und dass dann der Bundestrainer, ein Weltmeistertrainer, nicht selber hingehen soll und sagen, pass auf, so stelle ich es mir vor, das ist mir.
Wir reden sofort weiter. Wir machen nur einen einzigen Spot hoch. Und dann geht's mit dem Thema, wie gesagt, weiter. Mario hat gerade zu mir gesagt, ja, wir hören zu. Ne? Aber eine Meinung hast du ja auch, oder?
Ja, ich habe meine Meinung. Ich habe die Meinung, dass Jogi Löw Bundestrainer bleiben soll. Und da bleibe ich auch dabei. Wir haben, wenn wir schon von 2018 reden, haben wir alle danach rumgeschrien, es sollen einige zurücktreten, es müssen einige weg, es müssen Veränderungen in der Mannschaft sein. Die hat Jogi vollzogen, er hat jüngere Spieler dazugeholt, er hat andere Spieler aussortiert. Und jetzt schreien wir wieder, es müssen wieder die 3 Spieler zurück. Ich glaube, ich würde eben, ich jetzt darf ich mal ausreden, bitte. Ich sage nochmal, und das sage ich schon seit Jahren, es liegt nicht immer am Trainer. Und immer zu sagen, weil man 6-0 verloren hat, der Trainer hat 6-0. Nee, guck dir die Flachzangen an, die gespielt haben. Die haben einfach schlecht gespielt. Wenn es sehe, wie ein Tata hin herumrennt, wenn es sehe, wie der eine oder andere möchte gern große Nationalspieler rumrennt, da sollen die Spieler sich mal ernsthafter Gedanken drüber machen. Nicht immer der Trainer, ist immer das Einfachste zu sagen, der Trainer muss weg. Natürlich. Wir sind Weltmeister mit ihm geworden. Natürlich sind wir 4 Jahre später, sind wir in der Vorrunde ausgeschieden. Danach haben wir alle geschrien, alle weg, alle zurücktreten. Wir hätten uns gewünscht, es wäre der eine oder andere noch zurück oder mehr zurückgetreten von den Spielern, die es dann nicht gemacht haben. Auch über Toni Kroos sollte man sich mal langsam Gedanken machen, ob er noch der große Heilsbringer in unserer Mannschaft ist. Er spielt seine Bälle 3 Meter rechts, 3 Meter links. Er spielt in 90 Minuten, spielt er mal 2 lange Bälle. Dann rufen die, ach, wie super. Ja, das kann ich auch. Das kann ich heute mit 52 noch. Ein Ball, wenn einer auf der rechten Seite ganz frei spielt, über 30 Meter, spielt er dem den Ball auch noch hin. Aber dann immer auf Jogi Löw loszugehen und zu sagen, wir brauchen... Sag mir doch mal einen neuen Bundestrainer im Dezember, wenn er einen rausschmeißen wollt. Sag mir doch mal, wer es machen soll.
Aber es geht doch nicht nur ums Rausschmeißen. Es geht um, also es ist ja nicht so, dass es...
Doch, ihr fordert doch eigentlich, dass er zurücktreten muss.
Es ist die Entwicklung nicht von heute auf morgen. Ich glaube, es war noch nie so milde, die Kritik in der Öffentlichkeit, wie nach der WM 2018, die wirklich ein Tiefpunkt war, hat kaum jemand gesagt, der Trainer muss fliegen. Er hat eine Chance bekommen und er hat die Chance jetzt mitentwickelt. Und man muss sagen, es hat nicht funktioniert. Und jetzt sagt auch keiner, der Jogi Löw muss sofort weg, sondern man sagt nur, Jogi Löw muss sich hinterfragen. Und wenn er sich nicht hinterfragt, der Weg.
Ich glaube, dass der Jogi Löw mehr hinterfragt wie jeder andere Spieler. Also ich glaube, dem Spieler wird es zu einfach
gemacht. Sollte er mal jemanden mitteilen vielleicht?
Also ich möchte mal sagen, ich habe ja mit dem Jogi Löw Fußballlehrer gemacht. Und ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass es ein wirklich ausgewiesener Fachmann ist. 100%. Dann musst du auch mal ein bisschen chronologisch vorgehen. Ja, ich sag mal, 2006 hat er das übernommen, hat eine gewisse Entwicklung gemacht. Er selbst auch, hat auch eine Entwicklung gemacht. Aber auch die Mannschaft hat sich entwickelt. Ja, und dann mit dem krönenden Abschluss 2014. 2009 haben wir im eigenen Jugend bei der U21, jetzt komme ich mal auf die Abwehrspieler, haben wir bei der U21 in der Defensive gehabt Manuel Neuer, 2009, U21, Europameister geworden. Benny Höwedes, Mats Hummels und Boateng, 2009. Junge Spieler, die 2014 Abwehrspieler mittragend waren, dass wir die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Ja. So sieht's mal aus. Was dann danach passiert ist, ja, dann ist man hingegangen und da muss ich mal jetzt den Jogi auch noch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ja? Er kann ja nur mit den Spielern arbeiten, die er zurzeit hat. Man kann vielleicht sagen, okay, man denkt über so einen Boateng nach, man denkt so über so einen Mats Hummels nochmal nach, man denkt auch nochmal über einen Thomas Müller nach. Vielleicht wird er das auch tun. Im stillen Kämmerlein wird er vielleicht sagen...
Aber das ist doch der springende Punkt.
Ja, jetzt rede ich. Ja? Also vielleicht wird er das auch tun. Vielleicht hat er es auch schon getan. Vielleicht sagt er auch, nee, ich will nicht alle drei, sondern ich nehme vielleicht nur einen mit. Vielleicht Boateng. Ja, weil er dann eben die Jungen noch mit reinnehmen will, mit aufbauen will, fördern will. Ja, so. Und dann glaube ich, hast du da eine Möglichkeit, dass man da auch wieder erfolgreicher sein könnte, ja, zu der Europameisterschaft hin. Dass du dir keine Spieler backen kannst, ist auch klar. Und da muss man sagen, diesen Schuh braucht sich der Jogi Löw nicht anzuziehen. Überhaupt. Das haben andere zur Verantwortung. Trainerausbildung, was haben wir gemacht?
Ja, aber
was haben wir in der Trainerausbildung gemacht? Aber
Wir müssen uns doch mal das Spielermaterial anschauen. Du sagst, was er zur Verfügung hat. Er nimmt Kapazitäten, die wir haben. Ich meine, das eine Beispiel liegt 10, 11 Jahre zurück.
Wer sagt denn, dass der Mats Hummels bei der Europameisterschaft Top-Leistung bringt? Wer sagt, das macht der Boateng? Wer sagt, das macht der Thomas Müller? Wer sagt dir das? Jetzt, momentan.
Aber das
momentan
Beispiel,
bringen sie ihre Leistung.
Das Beispiel, die Mannschaft, die gerade 0-6 verloren hat in Spanien. Da waren 5 Spieler auf dem Platz. Die haben ein paar Wochen zuvor Atletico Madrid deklassiert. Und man kann jetzt sagen, okay, wir haben keinen Robert Lewandowski in Deutschland, aber wir haben da vorne 3 doch ganz gute Spieler. Ja? Die Achse hätte er zur Verfügung. Die gleiche Mannschaft, die 8-2 gegen Barcelona gewonnen hat, das Triple geholt hat.
Wie viel Spieler waren bei Barcelona jetzt dabei beim Länderspiel? Kein einziger.
Also, ich glaube, es sind noch genug
Weltklasse-Spieler
bei Barcelona
dabei. Jetzt beim Länderspiel 0-6
war keiner
dabei. Jürgen, bei aller Wertschätzung für deinen alten Weggefährten, das ist mir zu viel anwaltliche Hilfe jetzt hier für Jogi Löw. Also, ein Nationaltrainer wird nicht nur gemessen, ob er dieses Spielermaterial vermeintlich jetzt aufgebaut hat. Da geht es um eine Gesamtdarstellung. Der wird auch anders belegt. Deine Argumentation greift sehr wohl für Vereinstrainer, finde ich. Achtung, nicht immer auf die Trainer und so. Aber wir haben, das ist eine nationale Institution, wie es die deutsche Fußballnationalmannschaft ist. Die kann nicht über 24 oder 28 Monate so geführt werden. Jetzt in diesem auch, da gehört für mich die PR-Arbeit dieser Tage mit dazu. Wenn ich das jetzt höre, 4. Dezember, da gehen sie dahin, da muss der noch nicht mal hin. Ja, da falle ich um. Was hat er denn zu tun? Wieso geht der nicht dahin? Und erklärt seinen Plan,
den er hat. Da bin ich ja bei dir.
Also,
da bin ich 100%
bei dir. Und dann wird er von Bierhoff direkt nach dem Spiel geschützt. Als gäbe es welchen, warum muss ich diesen Kokon haben? Der Mann,
wird
da nicht mit Schimpf und Schande rausgeschickt, sondern der würde jetzt Platz machen müssen für eine Lösung, die wir vielleicht alle gerade nicht
haben. Der wird aber erst geschützt, nachdem der Bierhoff gesagt hat vorher, ja, bis zur EM gehe ich mit dem Jogi Löw. Und erst danach hat sich ja wieder eine Diskussion entwickelt. So, und das ist die Wahrheit. Aber wir müssen ja auch mal reden, was ist mit der Trainerausbildung gewesen? Was ist mit der Jugendausbildung?
Alles klar, anderes Thema. Mit den 20, 25 Länderspielen, die wir hatten, waren vielleicht 3 gute in den letzten 28 Monaten.
Aber das spielt doch mit rein.
Aber wir haben doch damit rein.
Eine riesen, wenn du die Leute nicht hast, haben doch diese Leute nicht. Ja? So, der kann, was hast du vorhin gesagt, Marcel? Bis zum gewissen Punkt kannst du Spieler mit begleiten, als Trainer jetzt, ja, mit begleiten, fördern, so. Und dann irgendwann kommt dieser Switch. Entweder du hast verstanden, um was das es geht. Du bist nämlich außergewöhnlich. In Top-Abwehrspieler, wir haben in den Jahren 70, 80, 90, außer 2000, gehe ich mal weg, 2010, haben wir bestimmt bei uns im eigenen Land 4, 5 Weltklasse-Spieler gehabt. Wie viel haben wir heute? Ein.
Manuel Neuer.
Punkt. Neuer. Fertig. Und das ist die Wahrheit.
Naja, so ist die Wahrheit.
Ja, doch, das ist die Wahrheit.
Wir haben Toni Kroos spielt bei Champions League, Dauergewinner Real Madrid, zieht da die Fäden. Wir haben Ilkay Gündogan, der spielt bei City, die haben jetzt auch nicht so einen schlechten Trainer, der, glaube ich, hat auch ein bisschen Ahnung vom Fußball. Der Werner hat wieder überragend gespielt jetzt am Wochenende. Sané, Gnabry, ich sag mal, da ist die Qualität da. Und ja, in der Abwehr haben wir sie vielleicht nicht.
Ich spreche über die Abwehr.
Ja, aber in den Leuten, die eingeladen werden. Wir haben doch die Spieler.
Ja. Jetzt, aber Christian, wir haben sie ja, wie Marcel eben auch sagt, wir haben sie auch links nicht, wir haben sie auch rechts nicht.
Aber da muss ich mal die Frage machen,
alles, was
die Frage
Defensive angeht.
Kimmich. Ne? Also ich erinnere mich, dass der Kimmich bester Verteidiger Europas geworden ist, weil er wo gespielt hat? Rechts hinten für Bayern. Ja? Wir haben im Mittelfeld Qualität. Ich weiß, der Kimmich spielt lieber Mitte und er ist auch sehr, sehr wertvoll da. Gut,
das hat man mit seinem Vorgänger ja auch schon mal mit Philipp Lahm genommen.
Ja, bei Philipp Lahm musste man ja Jogi da auch ein bisschen, sagen wir mal, leicht schubsen. Da gab es aus der Mannschaft
heraus. Man musste ihn zwingen dazu.
Das hast du gesagt.
Genau. Ja, du weißt es
aber
genau.
Ja,
Da hätte er
auch nicht Weltmeister geworden wahrscheinlich. Oder?
Ja. Aber das eine ist nochmal, das haben wir ja gesagt, das eine ist die Qualität. Da würde dir der Kimmich rechts als Rechtsausverteidiger sehr helfen. Und das andere ist Mentalität und Führungsstärke. Goretzka hat sich bei Bayern super entwickelt im letzten Jahr. Nicht zuletzt deshalb, weil ihm so ein Rotzbengel wie Kimmich, weil er den führt. Das ist ja Wahnsinn, dem Alter. Den dort rausnehmen, da hast du niemanden mehr. Du hast niemanden in diesem Mittelfeld. Die Stadien sind leer, man hört jetzt, wer was redet. Da wurde ja x-mal geschrieben von allen Kollegen. Ja. Du hörtest nur die Spanier. Ja, wenn du bei 0-6 musst du irgendeiner mal schreien
Du kannst auch mal einen Foul begehen, geschrien. Zum Beispiel.
Diese Spieler fehlen dir. Deswegen, wenn du Kimmich jetzt wieder nach rechts hinten tust, wird Goretzka nicht besser, der in diesem Spiel überhaupt nicht stattgefunden hat. Was mich auch sehr enttäuscht hat, aber da dachte ich, guck mal, das funktioniert in diesem Doppel.
Nur dann.
Du hast also diese Führungsqualitäten nicht, aber auch das kann mit Ausbildung zusammenhängen, dass du Spieler von der Mentalität her nicht ausbildest, sondern Systeme, Pressen, Gegenpressen, verschieben zwischen die Ketten.
Aber ich glaube, dieses Thema haben wir vielleicht in 2, 3, 4 Jahren, aber jetzt momentan. Ich meine, das ist ja ein Geschenk, was Jogi Löw da hat. Ja,
sag mir mal, top internationale Klasse Abwehrspieler heute. Wen haben wir da? Sag mir das mal.
Also, lass uns mal auf die anderen Mannschaften schauen. Ich meine,
Juve, bleib bei uns. Es geht um Deutschland.
Schau mal, wie spielen die anderen hinten? Der Bonucci und der
Chiellini.
Die haben auch noch keine Europameisterschaft gewonnen jetzt.
Das müssen wir erst. Aber willst du in die Weltklasse absprechen?
Ich helfe ihm mal jetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Ich helfe dir jetzt mal. Wir machen nämlich eine kurze Pause. Du kannst in Ruhe überlegen, wer das sein könnte, was Jürgen gerade gefragt hat. Dann reden wir gleich weiter. Und ja. Krise ist das ja, das ist schon eine Dauerkrise. Von Schalke geht auch weiter. Marc Uth hat nach dem 0-2 gestern Folgendes gesagt.
Ich bin einfach momentan so bedient und so sauer und ich könnte nur in die Kabine und einfach nur weinen.
Also, es ist auch nur noch zum Heulen, was da in Gelsenkirchen passiert. Die können sich jetzt hoffentlich freuen, denn es gibt nochmal das Bonusgehalt von 18.000 Euro zu gewinnen. Bis gleich. Wir sind beim Chef24 Doppelpass. Mensch, ja. Was war das für eine hitzige Diskussion in der kurzen Pause jetzt? Also vorher schon und jetzt auch. Wir wollen aber erstmal Frage der Woche auflösen. Tweets, was hast du noch?
Dopafon. Dopafon, genau. So. Volles Programm sozusagen. Aber auch da wird heiß diskutiert und vor allen Dingen ordentlich abgestimmt. 93% von Ihnen zu Hause, ich weiß gar nicht, ob es so ein eindeutiges Ergebnis überhaupt schon mal gab, ist für ja bei der Frage, hilft jetzt nur noch ein neuer Bundestrainer? Und auch wenn man sich bei Twitter und Co. so ein bisschen umschaut, das ist schon sehr durchwachsen alles hier. Ich habe nie verstanden, warum die Nationalmannschaft ein Langzeitkonzept braucht. Die Nationalmannschaft spielt alle 2 Jahre ein großes Turnier und wichtig ist, dass man die zu der Zeit Besten im Kader hat. Nicht jemand, der vielleicht in 5 Jahren der Beste ist. Oder auch hier, es muss jemand Neues her. Das, was in der letzten Zeit geboten wurde, war einfach zu wenig. Aber trotzdem, der letzte Satz auch entscheidend, trotzdem danke für die WM, Jogi. Also natürlich den WM-Titel 2014, den kann ihn keiner mehr nehmen. Und ich glaube, die ganze Nation ist stolz und dankbar dafür. Sie haben uns aber auch angerufen. Das ist Ihre Meinung dazu.
Ein neuer Bundestrainer ist meiner Ansicht nach dringend erforderlich. Jogi Löw hat nach der WM 2014 verpasst, auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu gehen. Danach folgte die WM 2018 und als Tiefpunkt dieses 0-6 gegen Spanien, was zeigt, dass der Mann die Mannschaft nicht mehr erreicht.
Es wird Zeit, einen neuen Bundestrainer zu benennen. Nach diesem Debakel kann Löw nicht weiter als Bundestrainer arbeiten.
Die deutsche Nationalmannschaft, die braucht keinen neuen Trainer, sie braucht nur Zeit. Und die alten Spieler wie Müller, Boateng und Hummels, die haben ausgedient. Die haben bei der letzten WM kläglich versagt. Ich weiß gar nicht, warum da immer so eine Diskussion aufkommt.
Löw bringt die Mannschaft seit Wochen und Monaten spielerisch nicht nach vorne, sondern sie machen eher einen Rückschritt. Das ist Trainersache und deshalb muss ein neuer Bundestrainer her.
Alex, ziemlich eindeutig die Meinung.
Ja, also ganz klar. Und ich bin hier nach München geflogen und habe viel Jogi muss weg mit auf den Weg bekommen. Ich gesagt, stopp, so einfach kann man es aussehen. Ja, ich rede jetzt von einem ganz normalen Fußballfan, der das sieht am Dienstag. 2 Sachen bleiben. Joachim Löw geht runter und auf der Pressekonferenz nachher die Schultern hängen runter, er ist sprachlos, hilflos. Das nimmt man ja mit, diesen Eindruck. Das heißt, es ist nicht irgendwie Aufbruchstimmung, so ein bisschen der Nimbus des Weltmeistertrainers bröckelt ein wenig. Aber man muss natürlich auch parallel wissen, die Mannschaft hat ihn natürlich auch komplett im Stich gelassen. Ne? Also das sind die zwei Sachen, die finde ich, die nimmt man so mit aus diesem Spiel. Da kann man natürlich jetzt vortrefflich fachlich analysieren, Defensive, Mittelfeld, Offensive. Aber es ist natürlich so, dass der Zuspruch bröckelt. Und das muss man eben auch sehen. Und die Frage ist, findet er jetzt in diesen zwei Wochen überhaupt auch aus sich heraus die Kraft, nochmal so zu sagen, okay, ich mach das nochmal. Er macht das jetzt schon 14 Jahre, das ist eine ganze Menge. Und hat er die Kraft, und die hat er mir jetzt persönlich am Dienstag nicht gerade vermittelt. Also wenn er jetzt da in Freiburg, in der Nähe von Freiburg sitzt und aus sich heraus nochmal die Kraft findet und auch ein bisschen den ganz normalen, also ich sehe es auch, es waren viel zu viele mediokre Fußballspiele in den letzten ein, zwei Jahren, die zum Teil auch zu gut bewertet oder danach zu gut erklärt wurden. Und da ist, wie gesagt, also wir müssen ja auch von den Menschen reden, es sitzen viele vorm Fernseher, die Fußballer können ihren Job nachgehen und die wollen eben auch, die wollen sich doch begeistern lassen. Und genau das wollen wir doch auch gerne. Und wenn Herr Löw das schafft, dann soll er es machen. Aber da muss er tatsächlich auch die Führungsspitze von überzeugen.
Ja, ich glaube, Marcel hat was ganz Wichtiges gesagt. Die Art und Weise war es, glaube ich, auch am Dienstag. Ne? Du hast ja auch eine Pause, eine Halbzeitpause. Und wir haben ja so weitergespielt. Es ist ja gar nichts passiert, oder? Das fand ich ja so erschreckend. Und jetzt kann man immer wieder sagen, muss der Trainer da nicht für sorgen? Kann er das in der Halbzeitpause? Kann er was ändern? Oder ist es vielleicht auch so, dass, wir haben eben aus Flachs mal gesagt, man hört auch nicht immer mehr auf den Trainer. Kann das auch sein?
Nee, ich glaube ganz einfach, manchmal gibt es Plattitüde, aber das ist, ich meine, ich habe es ja selbst auch erlebt, ja. Manchmal gibt es so Spiele.
Aber nicht Nationalmannschaft, ne?
Nee, nicht Nationalmannschaft, aber Vereinsmannschaft, ja. Da, wirklich, da wärst du am liebsten liegen geblieben, ne? So, da hast du einfach alles, was du angepackt hast, als Einzelner oder auch als Mannschaft, ist voll in die Hose gegangen. Und da gibt es nur eigentlich eins, das passiert einmal. Da muss man natürlich schon genau wissen, warum es vielleicht so gewesen ist. Ja, so, das ist dann natürlich schon die Aufgabe vom Yogi. Das muss er herausfiltern, muss er herausfinden auch. Ja, und dann eben beim nächsten Mal dann, sage ich mal, die Dinge besser zu machen. Ja, also aber das geht dann schon.
Wenn ihr beiden jetzt sagt, also er ist nicht allein schuld, was kann er denn jetzt ändern? Oder was muss er ändern, Mario?
Ich glaube, dass wir auch ein Problem da die ganze Zeit dabei haben. Es wird experimentiert. Er hat ja gesagt, glaube ich, vor dem Spiel, vor Spanien oder nach dem Spiel, weiß ich nicht mehr genau, die experimentieren, das ist jetzt vorbei. So,
Vor dem Ukraine-Spiel,
genau, okay, so war's. Ich glaube einfach, er muss sich jetzt für 25, 30 Leute festlegen. Klar, muss natürlich immer auch einberechnen, es könnte eine Verletzung dazukommen. Ja. Aber ich würde mir einfach auf 30 Spieler festlegen, wo ich sage, das sind die Spieler, die ich im Auge habe für nächstes Jahr für die Europameisterschaft. Klar, immer mit dem Hintertürchen für den einen oder anderen, wenn eine Verletzung da ist. Aber da war einer, im Dobophon war einer dabei, der hat es richtig gesagt. Wir reden jetzt ja wieder seit ein paar Monaten über die drei, die weg mussten. 2018 waren die auch dabei. Die waren auch 2018 alle drei dabei, wo wir in der Vorrunde gescheitert sind. Und jetzt wollen wir sie alle drei wieder zurückhaben. Ich weiß ja gar nicht, vielleicht wollen die drei auch gar nicht mehr so sehr zurück, weil dann kommt ja auch für die Belastung noch mal dazu. Boateng ist auch sehr verletzungsanfällig. Mats Hummels ist verletzungsanfällig. Jetzt würden dann noch ein paar Spieler dazukommen. Der Einzige, der nie verletzt ist oder gefühlt nie verletzt ist, ist Thomas Müller. Der kann wahrscheinlich 4.000
Spieler. Zur Nationalmannschaft fährst du schon. Komm,
also alle drei. Ja, natürlich. Die würden wahrscheinlich alle drei dahin, ist doch ganz klar. Ne? Nur noch mal. Auch da wieder nicht vergessen, die waren auch 2018 bei dem großen Debakel, waren sie 2018 auch dabei.
Mario, erstens, von der jetzt Mannschaft, die gespielt hat gegen Spanien, waren 6 oder 7 auch bei dem Südkorea-Spiel dabei 2018. Übrigens Müller erst in der 65. oder so eingewechselt worden. Okay, die Tore sind spät gefallen. Aber es ist doch so ein Eindruck der Spiel. Diese Umfrage bei Sport 1 ist nicht ein exklusives Sport 1-Ergebnis. Alle Ergebnisse, die irgendwo gemacht wurden, zum Teil sogar repräsentativerer Natur, waren immer um 90% plus. Und das ist schon ein niederschmetterndes Ergebnis eines Vertrauens, was völlig verlustig gegangen ist in die Arbeit, in die Ausstrahlung, in die Wirkung dieses Teams, wo viele Fans noch vor ein paar Jahren über die Hunderte von Kilometern zu Fuß gelaufen wären zu irgendeinem Fußballspiel, gucken sie jetzt im Fernsehen noch nicht mal mehr zu,
weil es überhaupt nicht, weil es einfach, weil der Spirit nicht da ist, vielleicht in diesen Tagen ohnehin etwas kompliziert, Fußball zu schauen, aber das ist doch völlig verloren gegangen. Und da müssen wir, da muss irgendwas passieren bis zur EM.
Und die Fans,
da
muss doch was passieren. Und die Fans
aber wenn wollen du, einfach wenn kein du in Dortmund so eine Umfrage machen würdest heute, da würden auch immer noch 90% sagen, Jürgen Klopp muss wieder zurückkommen. Das ist alles selbe, diese Umfrage. Diese Umfrage
also 120%. In dem Fall ist das jetzt schon eklatant, finde ich.
Also ja, aber na, du hast ja recht, du hast ja nicht Unrecht. Ja, aber eins ist doch klar, wir reden ja auch seit wann gibt es die Nations League? Seit 2 Jahren jetzt, glaube ich, seit 2018 hat sie, glaube ich, angefangen, oder? Mit der Nations League. So, die interessiert doch auch wirklich keinen Menschen. Also interessiert, muss da ganz ehrlich sagen, ich habe mir noch nicht ein Nations-Spiel angeguckt, weil mich das 0,0 interessiert.
Ja, Mario,
mich
das interessieren hängt ja auch die von großen Turniere. Ab. Ich glaube, wenn die gute Ergebnisse gespielt hätten oder guten
Fußball gespielt
hätten.
Auch dann interessiert mich die Nations League nicht. Das sind einfach Spiele, die sind völlig überflüssig. Nations League interessiert auf diese. Guckt doch, wie die ganzen großen Mannschaften, wir haben es ja gesagt, die spielen doch alle nur mit ihrer zweiten Mannschaft. Der Frankreich verliert im zweiten Spiel oder im ersten Spiel haben die 1-5, glaube ich, zu Hause verloren. Da haben die mit der Nachwuchsmannschaft gespielt. Das interessiert keinen Menschen.
Spanien hat ja auch gegen Ukraine verloren, 1-0, glaube ich.
Ja,
aber du willst trotzdem kein 0-0.
Das ist ja wie früher Freundschaftsspiel.
Also über diese,
du willst kein 0-6.
Du willst nicht mit dem Adler auf der Brust nicht 0-6 verlieren.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber das ist doch ganz klar, Dirk.
Das ist klar.
Die haben doch, dass die sie alle ärgern. Dass Jogi Löw in der Pressekonferenz drin sitzt und dem fehlen die Worte, dem sitzt doch der Schock auch sehr tief. Es hätte doch keiner gedacht vor diesem Spiel, dass wir mal 6-0 gegen Spanien oder auch gegen England oder gegen Holland mal irgendwann vielleicht 6. Aber die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert. Die anderen Mannschaften, das, was wir vor 2014 gut gemacht haben mit den Nachwuchsleistungszentren, da haben wir den einen oder anderen wieder rausgebracht, die haben es wird Weltmeister geworden. Und jetzt haben wir halt auch den Hänger, dass einfach nichts nachkommt. Das haben jetzt ja die anderen aufgeholt. Die anderen haben wir immer gesagt, ja, die Mannschaft Spanier, die sind so alt. Jetzt haben die Spanier halt die Spieler, die jungen Spieler, die jetzt nachkommen, was wir halt vor 2014 hatten.
Das haben viele gemacht, ja, das stimmt.
So.
Ja, wir haben es nicht gemacht.
Also war das ein Blackout oder haben wir strukturelle Probleme? Und sind die auch mit diesem, wie viel Schuld, wie viel Verantwortung, wie viel Einflussmöglichkeit hat dieser Bundestrainer? Das sind einige Komplexe, die musst du klar abarbeiten und da muss ich von ihm hören, so und so stelle ich mir das vor. Ja. Und zwar am 4. Über Mitsprachrohr Bierhoff, ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum, aber okay, geschenkt. Aber ich möchte, deswegen, ich sitze ja auch nicht hier und sage, der muss weg. Das ist ja Unsinn. Jetzt mitten im Fluss die Pferde wechseln und Rangnick oder wer immer jetzt kurz vor so einer EM, ich weiß nicht, ob es die Lösung wäre. Vielleicht doch, vielleicht nein. Die Chance, mir ein Konzept anzuhören, muss ich ihm geben. Aber das muss dann auch eine
aber da muss er es auch selbst machen. Haben.
Er muss sonst es selbst machen.
Genau. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Da bin
ich
selbst dabei.
Ja. Ja. Ich also, bin ja bei dir mit der Nations League. Mich hat die auch nicht interessiert. Nee, allerdings vor dem Spanien-Spiel habe ich gesagt, pass auf, das ist jetzt mal was anderes. Ja. Die Spanier, da ist so viel Prestige drin. Die Spanier wollen zeigen, wo sie stehen. Und unsere werden auch zeigen wollen, wo sie stehen. Für mich war es leider kein Blackout, sondern das war ein Spiel, in dem eine eindeutig bessere Mannschaft eine andere hergenommen hat.
Spielanlage, Abschlüsse.
Allen. Okay. Also ich bin 100% bei dir.
Wir machen jetzt mal einen 100% ganz harten Cut. Ne? Wir könnten stundenlang weiterreden. Wir reden nach dem 4.12. glaube ich nochmal, auf jeden Fall, über dieses Thema. Spätestens. Jetzt hören wir uns mal das ehrlichste Interview der letzten Monate an, aus meiner Sicht. Schalke gewinnt also zum 24. Mal nicht und Marc Uth hat nach dem Spiel dann Folgendes gesagt.
Also ich bin so bedient, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Es ist so traurig, hier jedes Mal aufzudribbeln und einfach machtlos Fußball zu spielen. Wir werden hergespielt, wir kommen jedes Mal einen Schritt zu spät, jedes Mal. Wir kommen nicht mal in die Zweikämpfe, wir haben keine gelbe Karte bekommen, wir kommen nicht mal in die Zweikämpfe rein. Ich weiß nicht, wie wir so ein Spiel gewinnen wollen. Also ich finde es unfassbar und ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich.
Ist das eine Kritik an den Mitspielern?
An uns allen, natürlich. Wir sind eine Mannschaft, natürlich. Wir spielen alle sehr, sehr schlechten Fußball. Wir verteidigen schlecht alle zusammen und ja, ich weiß nicht, wie wir so ein Spiel gewinnen sollen.
Das klingt aber jetzt schon ein bisschen nach Aufgabe.
Das ist keine Aufgabe. Wir müssen, ja, was sollen wir machen? Wir müssen weitermachen. Wir müssen nächste Woche, es kommt natürlich kein leichter Gegner, beziehungsweise wir spielen auswärts. Aufgabe ist Blödsinn, aber ich bin einfach momentan so bedient und so sauer und ich weiß nicht, ich könnte nur in die Kabine und einfach nur weinen.
was hat der Trainer jetzt gerade nach diesem Spiel gesagt, vor allem auch nach der ersten Halbzeit?
Der Trainer hat noch gar nichts gesagt. Nach der ersten Halbzeit hat er uns die Viererkette nahegelegt und gesagt, dass wir besser in die Zweikämpfe kommen müssen. Und, ich sage ganz ehrlich, der Trainer ist dann im Endeffekt das ärmste Schwein bei uns.
Kann die Mannschaft Abstiegskampf überhaupt?
Wir müssen. Wir haben keine andere Wahl. Wir sind mittendrin, statt nur dabei.
Schönes Zitat hinten raus.
da waren einige schöne Zitate drin, oder?
Ja, das war, wenn das jetzt ein Weckruf an die Mannschaft war, dann würde ich das erste Mal Hoffnung sehen bei Schalke 04. Wenn nicht nur Marc Uth, sondern noch 15 andere so denken und jetzt zweimal nicht schlafen und jetzt im Training sich gegenseitig in Anführungsstrichen schon Abstiegskampf beibringen wollen, dann haben sie eine Chance, weil das kann nur noch aus der Mannschaft kommen, weil das ist so trübselig, was die rum, insbesondere verteidigend, das ist unfassbar.
Aber es ist ein Hilferuf, ne, Jürgen, oder?
Ja, ich fand es sehr ehrlich von ihm und sehr sympathisch auch. Klar war das ein Hilferuf, ja. Aber am Ende des Tages müssen es die Spieler natürlich alleine regeln. Ne? Die müssen sich halt an die eigene Nase fassen. Der Trainer kann ein paar Dinge vorgeben, kann auch ein paar Dinge vorleben. Ja, das ist auch die Aufgabe eines Trainers. Aber am Ende des Tages müssen es die Spieler natürlich dann eben auch auf dem Platz umsetzen, ne? Und Gas geben. Ne? Gibt nichts. Nee.
Am Ende des Tages.
Am Ende, ja.
Hat er jetzt schon so oft gesagt. Schmeißt sowieso gleich alles rein.
Genau.
Wenn ich euch beiden heute so ein bisschen zuhöre, dann habe ich das Gefühl, Trainer ist gar nicht so wichtig. Trainer brauche ich nicht, oder?
Ja, Trainer ist schon wichtig, aber ich glaube schon, dass die allerwichtigen Protagonisten, das sind einfach die Spieler. Ja? Und,
Jürgen, wenn wir das Gegentor sehen, das erste, ja. Ne? Das Standard-Gegentor, das zehnte, sechste.
Ja auch, ich habe mit dem Peter Neururer lang mal gesprochen, ja, beim letzten Mal.
Ja.
Da hat er gesagt, hier, ich glaube, 80% der Tore bei Standards fallen. Warum, Mario?
Erste und zweite Pfosten nicht besetzt.
Ja.
Aber das sagen
aber wir ist modern. Seit Jahren. Ja, ist modern, im Raum zu verteidigen, ja, genau. Und da wird im Raum verteidigt. Aber das ist ganz klar statistisch nachgewiesen. Also muss ich mir auch was überlegen als Trainer.
Kann der Trainer was machen zum Beispiel?
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Eine verlässt sich auf den anderen, wenn du im Raum verteidigst. Und,
da du gerade Peter Neururer angesprochen hast, ja. Ne? Der kommt gleich, ne? Bei Pur Landstein mit Jochen Stützki. Und dann haben wir natürlich noch, wie nennen wir das denn? Radetzky-Marsch, ne? Oder so ähnlich. Nein, nicht der Marsch, sondern die Szene der Woche. Gleich bei uns. Jetzt erstmal Jochen. So, wir sind ja zurück beim Check24 Doppelpass. Und wie versprochen kommt jetzt die Szene des Spieltages. Und die hat es in Bielefeld gegeben.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ja, Szene des Spieltages, vielleicht aber auch einfach Szene des Jahres oder zumindest Eigentor des Jahres. Passiert in der Partie zwischen Bielefeld und Bayer Leverkusen, betrifft den Torhüter der Leverkusener, Lukas Radetzky. Hier sehen wir es. Ja, und das Ding geht auch noch rein. Also da ärgert man sich, glaube ich, doppelt. Auch hier nochmal, hier sieht man es, glaube ich, nochmal richtig gut. Ja, er will ihn wegschießen, das kann man erkennen. Trifft ihn aber nicht so richtig, ne? Und schwupp ist er eben drin. Zumindest konnte er danach ein bisschen lachen. Und wenn man Lukas Radetzky so ein bisschen verfolgt hat, ist er auch ein Spaßvogel. Hat sich zum Beispiel damals bei der EM-Qualifikation mit Finnland eine Eulenkopf aufgezogen und ist dann da einmal durchs Stadion sozusagen geflogen. Und Bierchen trinken die Finnen ja eh total gerne. Er auch, ja, dass sich's schmecken lassen, auch natürlich mit dem Eulenkopf drauf. Also so ein Bierchen geht immer und ein bisschen Spaß muss man eben auch haben. Drüber lachen darf man, hat er gesagt.
Werden einige YouTube-Clips oder einige Memes, die Leute dürfen ein bisschen lachen darüber. Klar, scheiß Gefühl, aber am Ende hat meine Mannschaft heute geholfen und wir haben den Kopf nie hängen gelassen. Und am Ende noch schmeckt das Siegtor noch besser. Und Brate Moj Dragovic hat mir heute geholfen und ich gönne ihm mein Bier heute, ja.
Wobei danach Alexander Dragovic gesagt hat, er trinkt gar keinen Alkohol, er wird das dann an die Mannschaft verteilen, das Bierchen, was er gut hat. Also das ist die Szene der Woche und apropos Phrasenschwein und immer ordentlich reinzahlen, Mario Basler hat da heute ganz genau immer hingehört. Aber hier hat ein User hingehört und gesagt, für seid mir bitte nicht böse, sollte das Phrasenschwein in Zukunft aber auch gefüttert werden. Sagst du ziemlich häufig, Mario, also vielleicht so ein 3 € zumindest kannst du, glaube ich, mal reinhauen.
Bin ja nicht so geizig wie die alle hier. Hier gibt's von mir direkt einen Zehner.
So. Du kannst ja auch mal von Jürgen einsammeln.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Und wieder ein Achter weg.
So war er immer schon, ne?
War immer schon.
Immer kassiert, ne?
Ja, immer.
Was hast du gerade gesagt? Standbein? Oder was,
ja, da ist über Standbein ist der Ball, ja, hat man ja gesehen, dass er drüber rollt. Ihr habt es natürlich nicht gesehen, ich muss es euch wieder sagen, klar. Aber das ist geil. Ich freue mich, dass sowas auch mal passiert. Ich bin jetzt eine Schadenfreude, habe keine Schadenfreude, aber mich geht es sowieso auf die Nerven, dass der Torhüter mittlerweile 110 Ballkontakte hat. Immer weiter zurückspielen, bis die Bälle im Tor sind.
Gut, dann seien wir nicht böse. Aber wir sind fast am Ende. Christian, bald ist ja auch Weihnachten sowieso. Ne? Also wir haben sogar zwei Bücher. Immer Doppelpassbuch natürlich, das kann ich Ihnen wärmstens ans Herz legen. Das habe ich noch nicht gelesen. Worum geht es? Wie viele Jahre?
Du, 20 Jahre FC Bayern. Und
20 Jahre?
Ja, und auch sehr viele nette Journalistendiskussionen. Der Doppelpass kommt auch zwei, dreimal drin vor. Also musst du unbedingt reinlesen.
Dann muss ich gucken. Welche Seite? Weißt du auswendig? Nee, ne?
Gleich im Einstieg.
Gleich im Einstieg? Gut. Das ist der rote Faden dann. So, wie gesagt, das war's für heute. Nicht vergessen, die Woche Fantalk mit Laura. Dienstag und Mittwoch.
Freuen wir uns.
Schöne
drauf.
Sendung, ja?
Danke dir.
Ganz klar. Danke an die Runde. Wie immer, ich sag Prost. Bis nächste Woche. Jetzt geht's weiter mit Jochen Stutzki, Peter Neururer bei Pur Lunchtime. Schönen Sonntag. Tschüss.